Heute Abend möchte ich mich über Gebetserhörung noch Gedanken machen. Gebetserhörung ist das Wesentliche, das Wichtigste im christlichen Leben. Was nützt es, ich glaube an Gott und ich empfange nichts von Gott. Oder ich erlebe nichts mit Gott und so weiter. Ist eigentlich nicht dann alles Zeitverschwendung. Grundsätzlich, Gott ist ein Hörer der Gebete. Wir haben ja im Jakobusbrief das ernstliche Gebet vermag viel. Das ernstliche Gebet. Und das Gebet eines Gerechten, schreibt Jakobus. Aber das ist eigentlich falsch. Richtig übersetzt heißt es, das Gebet eines Bewährten vermag viel. Und was ist ein Bewährter? Gerecht bin ich in 5 Sekunden. Komme zum Heiland und sage, Jesus, vergib mir meine Sünden und ich bin schon gerechtfertigt. Denk an die Geschichte vom Zöllner im Tempel. Schlug an seine Brust und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und er ging gerechtfertigt aus. Aber bewährt. Bewährt, das heißt also, ich habe es angehalten, ich habe es nicht nachgelassen, bin nicht müde geworden. Ich habe angehalten im Gebet. Und dieses anhaltende Gebet wirkt Wunder. Also mir geht es heute um Gebetserhörungen, gerade in unserer Zeit. Der einzige schlagende Beweis, dass es Gott gibt, ist nicht, ich glaube an Gott oder was wir als Kirche und Religion bekennen, sondern Gebetserhörungen. Ich habe gebetet, Gott hat geantwortet. So, das ist also der schlagende Beweis gegen Atheismus. Du kannst also argumentieren, so viel du willst über Gott und glauben. Jede Religion hat so ihre Phrasen, ihre Philosophien, ihre Theologien, aber Gebetserhörung, das ist, was dich zu einem anderen Menschen macht. Gott ist ein Hörer der Gebete. Dieses anhaltende Gebet. In der Bibel heißt es einmal, man soll die Perlen nicht vor die Säue werfen. Das macht auch der liebe Gott. Er schmeißt die Perlen, seine Antworten, seine Lösungen, seine Hilfe, seinen Beistand, seine Fürsorge nicht einfach so vor die Säue. Jetzt dieses Bild, also er wirft es nicht einfach so zu, sondern es muss hart erkämpft, hart erbeten werden. Also er gibt würdigen Menschen seine Segnungen. Würdigen Menschen gibt es seine Segnungen, die also auch geistlich gereift sind, geistlich gewachsen sind und ja, leere Hände haben und mit leeren Händen zu Gott gekommen ist. Grundsätzlich erlöst werden wir aus Gnaden. Also da brauchen wir gar nichts tun. Da ist es billig. Also es gibt eine ganz billige Gnade. Das heißt, Gott erlöst uns aus Erbarmen, aus Liebe. Da kannst du nichts tun, da musst du nichts tun. Da wird auch nichts erwartet. Aber um von Gott nachher was zu bekommen, was zu bringen im geistlichen Leben, Resultate zu haben in deinem Leben, da muss man schon etwas tun. Und da heißt es, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Gott ist gnädig. Aber er weiß auch, wie er uns dazu bewegen soll, dass wir seine Gnade schätzen, dass wir ja zu einem König würdig ihm entsprechend zu ihm kommen und von ihm etwas empfangen. Er weiß, was wir, ja, wenn er uns etwas gibt, er kennt ja dich, er kennt ja mich. Wenn er mir jetzt etwas anvertraut, dann weiß er, werde ich es schätzen, werde ich es nicht schätzen, werde ich es richtig gebrauchen oder werde ich das zum Fenster rausschmeißen. Wie ich mit seinen Segnungen umgehen werde, wie ich mit seiner Führung umgehen würde. Werde ich einfach so leichtfertig weiter dahin vegetieren oder ich werde immer auf ihn achten. Also Gott kennt mich und deshalb er lässt mich auch manchmal zappeln und manchmal kennt er mich auch nicht. Deshalb will er mich testen. Wie nimmt er das auf? Wie geht er damit um? Gott kann uns seine Wunder nachschmeißen. Kein Problem. Bitte, nimm's. Da. Zeichen und Wunder werden folgen. Aber was machen die Menschen? Die erleben so viel mit Zeichen und Wundern und sie sind nicht dankbar. Gott will wissen, ob wir auch dankbar sind. Und eigentlich einer der wesentlichen Schlüssel für Gebetserhörung ist die Abhängigkeit von Gott. Nächstes Jahr mache ich darüber ein bisschen weiter. Aber hier nur ein Stichwort. Je abhängiger wir von Gott sind, desto mehr und desto besser kann uns Gott segnen. Wenn Gott etwas tut, dann tut er auch immer zu einem bestimmten Zweck. Er gibt dir 100 Euro, damit du damit wucherst. Er gibt dir ein Talent, eine Gabe, damit du damit handelst und 100 weitere dazu gewinnst und damit wirtschaftest. Er gibt uns seine Macht, damit wir Menschen dienen, nicht in unserer Kraft, sondern in seiner Macht. Er weiß, was wir mit dem Geld machen würden, der er uns geben würde. Würden wir ihm 10. geben, würden wir ihm keinen 10. geben. Wie wir mit den Finanzen umgehen würden, wie wir mit den Gaben umgehen würden. Er weiß das und er will es auch genau wissen. Was macht er? Wer dem Kleinen treu ist, der wird nachher auch bei größeren Sachen treu sein. Wenn Gott etwas tut, dann tut er nur für eine ganz bestimmte Absicht zu seiner Verherrlichung. Also Gott wird mir eine Gebetserhörung nie schenken, damit ich so richtig glorifiziere. Guck mal, Johannes Matthäus. Guck mal, was er für eine Gabe hat, was er für eine Erkenntnis hat. Gott gibt das nicht, diese Dinge, damit ich mich was einbilde. Im Gegenteil, er macht mich ganz klein, damit er ganz groß rauskommt. Das ist Gott. Das ist Gott, leider. Das ist Gott. Also er verwirklicht sich selbst. Er gibt mir die Dinge zum Bau seines Reiches oder zu seiner Gemeinde, wie auch immer. Er weiß, wenn er mich oder dich segnen würde, wie wir mit diesen Segnungen umgehen würden. Ob wir unser eigenes Imperium bauen würden. Weißt du, wenn jemand schon Himmelsluft riecht, da denkt er, jetzt kann er schon Pastor werden, kann er schon Evangelist werden, kann er schon Bischof werden oder schon denkt schon an die Papstkrone. Und so, oder was weiß ich, was er dann schon alles träumt. Weißt du, wenn Gott anfängt zu segnen, fangen wir an schon zu fantasieren. Und das ist, was Gott nicht will, dass wir dann uns ausschmücken. Mein Vater hat eine ganz schöne Geschichte erzählt. Da war jemand, der hat einen Hasen gefangen, Wildhasen, den hat er eingesperrt, dann hat er den verkauft, hat Geld gekriegt, dann hat er mehrere kleine Hasen gekauft und der hält den Hasen noch immer so zwischen die Füße und an die Ohren. Und dann sagte, das wird dein Leben sein. Und dann verkaufe ich diese kleinen Hasen wieder und dann kaufe ich mir ein Ferkel dazu und dann verkaufe ich diesen Ferkel wieder oder züchte und ziehe groß und so weiter. Und dann sagte, und das wird ein herrliches Leben sein. Und der Hase war putsch. Und so, wir sollen also wirklich Stück für Stück arbeiten an uns und nicht träumen. So viele fangen dann schon gleich Luftschlösser zu bauen. Homepage und Internetseiten und Traktate zu drucken, was es auch immer ist. Jetzt werde ich das. Weißt du, wenn Gott arbeitet, entmutigt er zuerst einmal einen. Gott entmutigt einen und damit wir schön demütig sind und so weiter. Er weiß ganz genau, dass wir aus dem, was er uns geben würde, dass wir das gar nicht verkraften würden. Wir würden Kapital schlagen. Und so viele Menschen, ganz besonders im Reich Gottes, die werden Geschäftsleute, christliche Geschäftsleute natürlich. Die machen dann Kapital. Die vergessen, warum wir gerettet worden sind, warum Gott uns berufen hat und wozu er uns gesegnet hat. Wir sollen sein Reich bauen und nicht, wie wir mehr Geld verdienen oder wie wir damit was, wie wir profitieren können. Es geht um seine Ehre. Soli Deo Gloria. Gott allein die Ehre. Gott weiß es. Gott weiß es. Und deshalb ist es auch mit Gebetserhörung, dass es gar nicht mal so schnell geht. Also, deshalb wundere dich nicht, wenn manchmal Gebete sich so hinziehen. Gott will reife Empfänger haben, würdige Empfänger haben, bewährte Empfänger haben, die also wirklich auch das verkraften, verarbeiten und ihm wieder dankbar zurückgeben. Also ich versuche euch auf den Teppich zurückzuholen. Denn so viele Menschen, auch bei uns hier in Berlin und in Deutschland, die werden von Gott berührt und schon denken sie, jetzt gehört mir die ganze Welt. Gott kann uns erst segnen, pass das gut auf, halte ich fest, wenn wir gestorben sind. Amen. Gott kann dich erst segnen, wenn wir gestorben sind. Wenn wir uns nicht mehr wichtig nehmen, wenn wir nicht mehr an uns selbst denken, wenn er dich befreit und erlöst und so weiter, dass du alles wegnimmst und so weiter. Wenn du nichts mehr hast, dass du in einer totalen Abhängigkeit von ihm bist und du weißt, das, was ich bin, bin ich allein dank der Gnade Gottes. Aus seinem Erbarmen. Ich kann mich nicht rühmen, sondern es ist seine Gnade. So, das Gebet ist mehr als nur Sprüche klopfen, plappern. In der Bibel heißt es, sie sollt nicht plappern wie die Heiden, viele Worte machen, fromme Sprüche oder was es auch immer ist. Gott braucht das alles gar nicht. Gott will das Herz. Es ist interessant, der Beter im Tempel, als der betet, der Zöllner schlägt nur an sich und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Er schlägt nur an sein Herz. Gott will eigentlich nur dein Herz haben. Wenn du jetzt, wenn wir diesen Gottesdienst hier so ein bisschen durchgehen und mein Thema ist, Gott hat dein Gebet erhört. Ich werde den Cornelius betrachten, diesen römischen Hauptmann in der Bibel. Und Gott hört erst unser Gebet, wenn wir ans Herz dran gekommen sind, wenn Gott unser Herz berührt. Und das Reich Gottes ist nicht hier in der Kirche oder Gemeinde oder so, sonst wo, sondern das Reich Gottes ist inwendig in uns. Wenn Gott und ich, wenn wir eins geworden sind in uns selbst, dann geschieht die Erhörung der Gebete. Ich bin manchmal entsetzt. Ich habe gedacht, lieber Gott, verändere das. Verändere die Leute. Gib ihnen eine ganz andere Einstellung. Gib ihnen einen ganz anderen Gesinnungs. Herr, nimm die Leute weg von der Seite und nimm die Leute weg von der anderen Seite und so weiter. Mach das und mach das und mach das und mach das. Und was er alles außerhalb tun kann. Und dann bin ich entsetzt. Das passiert draußen überhaupt nicht. Aber wenn was passiert, passiert es bei mir immer drin. dann trifft's mich, der Schlag. Da geht der Schuss nach hinten sozusagen, dieser Rückstoß. Und das ist, wenn wir beten, da wird der Beter verändert und nicht die Umstände. Herr, sei mir Sünder gnädig. Nicht, ich danke Gott, dass ich das und das und das, was ich so nach draußen tun. Das Gebet richtet sich immer nach innen. Deshalb auch, wenn du betest, geh in deine Kammer und mach die Türe zu. Und es hat niemand was reinzureden. Gebet ist also mehr als nur irgendeine Lebensphilosophie. Und wir wollen heute uns über das Gebet Gedanken machen. Und da nehme ich nicht den Juden. Der Jude betet für einen Weltmeister, aber der kann nicht beten. Also der Jude, der so ein Profi im Gebet ist, also der kann diese Gebete runterleiern, aber sein Gebet wird nicht erhört. Aber das Gebet eines Römers, eines Zöllners, eines Sünders wird gehört. Und ich frage mich, warum? Warum wird das Gebet eines Zöllners, der also nicht beten kann und nicht im Beten geübt ist, warum wird sein Gebet erhört und das Gebet eines frommen Juden nicht erhört? Sogar, wir können auch diese Geschichte später gehen und ich könnte auch den Beweis antreten, dass diese religiösen Gebete alle für die Katz sind. Ich sehe den Saul von Tarsus, als er sich bekehrt. Das Erste, was der Heilige Geist über Saul von Tarsus sagt, und das war ein frommer Jude, das war ein Pharisäer von Pharisäern, also wenn irgendjemand beten konnte, wenn jemand beten gelernt hat von Kindesbeinen an, das war Saul von Tarsus. Aber von ihm heißt es, als der Ananias hört, er soll dorthin gehen, dann sagt der Heilige Geist, siehe, er betet. Ja, was hat er vorher gemacht? Geschlafen? Geplappert? Geleiert? Was hat er vorher gemacht? Hat er vorher nicht gebetet? Siehe, er betet. Also da hat er zum ersten Mal in seiner Blindheit, als er erschüttert war in seinem Glauben, als Jesus ihm begegnete, hat er zum ersten Mal gebetet. Vorher war es nur Geplappere. So, dieser römische Soldat, dieser Cornelius, ein Proselyt, ich will nicht groß auf seine Geschichte eingehen, aber in Apostelgeschichte 10, Vers 34 und 35, da heißt es, wahrhaftig, sagt Petrus, jetzt begreife ich, dass Gott nicht die Person ansieht, sondern sich einem jeden Volk willkommen naht und so weiter. Und der Engel, der jetzt zum Cornelius kommt, Gott hat dein Gebet erhört. Der Engel sagt also hier in Apostelgeschichte 10, Gott hat dein Gebet, Cornelius, erhört. Und Gott hat so das Gebet erhört, dass sogar dem Petrus den Auftrag gibt, geh hin und predige ihn. Und Petrus kommt hin und als er das sieht, als er anfängt zu predigen, der Himmel sich öffnet und der Heilige Geist fällt und plötzlich wird Cornelius erfüllt mit dem Heiligen Geist und sagt, was hindert's noch, dass ich jetzt euch taufe? Apostelgeschichte 10, könnt die ganze Geschichte dort nachlesen. Die Gebete eines Menschen, die Gebete eines Cornelius haben die ganze Heilsgeschichte verändert, Menschheitsgeschichte. Jetzt wendet sich Gott von den Juden zu den Nationen und Völkern. Jetzt wird der Römer gerettet, der Hauptmann. Der Hauptmann ist eine interessante Geschichte. Wahrscheinlich begegnet uns schon in den Evangelien irgendwo, wo er sagt, mein Knecht ist krank, komm und hilf mir. Oder sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund werden. Er war von Kapernaum, Cornelius war auch von Kapernaum aus dieser Gegend. So, das kann dieser Mann gut gewesen sein, denn er hat sehr viel Gutes getan. Er hat sehr viel Opfer gebracht. Also Gebetserhörung und Opfer hängen sehr eng zusammen. Auch darüber wollen wir nachher noch ganz kurz sprechen. Denn Gott ist ein Vergelter, nicht nur der Gebete, sondern auch ein Vergelter der Opfer. In Apostelgeschichte 10, 31, der Engel sagt, deine Gebete sind erhört und deine Almosen, Cornelius, sind bei Gott angekommen. Deine Gebete sind erhört und deine Almosen, deine Opfer sind bei Gott angekommen. Almosen, das ist für die Armen, was man gegeben hat. Die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte, das ist Almosen. Zehntes berechenbar, 10% von deinem Einkommen, das ist ganz klar. Aber Almosen geht niemand was an. Und der hat also mehr getan, als er sollte. Und das hat Gott registriert, hat Gottes Aufmerksamkeit erregt. So, wie berührt Gott, wie erhört Gott unsere Gebete, indem wir mehr tun, als wir sollten. Und indem wir von Herzen beten. Und indem wir, so wie dieser römische Hauptmann gesagt hat, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund werden. So, Gebete. die erhört werden. Gott hat dein Gebet erhört. Wie schön wäre es, wenn das über dein und mein Leben stehen würde. Dein Gebet heute Morgen, dein Gebet aus diesem Kasten ist erhört. Brauchst nicht mehr weiter beten. Jetzt musst du was tun, Cornelius. Jetzt musst du Boten hinschicken nach Joppe und den Petrus holen. Dein Gebet ist erhört. Also wenn Gott sagt, dein Gebet ist erhört, dann kannst du nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, Halleluja, Halleluja, wunderbar. Oh, Gott hat mich gesehen, Gott hat mich erhört. Nein, jetzt beginnt erst die Hauptarbeit. Jetzt musst du erstmal den Tisch decken, dann musst du einen Saal vorbereiten, dann musst du dich innerlich einstellen, jetzt kommt Petrus. Zuerst mal musst du den Petrus suchen, der in Joppe irgendwo Urlaub macht. Und er war dort und die Schwester da unten hat so schön gekocht, ich weiß nicht was, Linsen vielleicht. Und es riecht, weiß der ganze Duft kommt nach oben und sagt, oh. Und dann sieht er diese Vision, du siehst, wie Gott den Petrus vorbereitet. Also, wenn Gott sagt, ich habe dein Gebet erhört, dann beginnen die Engel zu arbeiten, dann beginnen die Engel zu laufen, dann beginnt der Heilige Geist zu arbeiten. Also das ist nicht einfach, jetzt ist Pause, Sendepause. Gebetserhörungen ist Hauptarbeit. Gebetserhörung, da ist Bewegung, da geschieht etwas. So, der Beter, der ist von Gott bewegt, schickt runter, jetzt gehen diese zwei Boten, wo ist Petrus? Und die finden da auch nachher. Und während Petrus noch nachdenkt, was bedeutet diese Vision, was sagt diese Vision, wie soll ich das jetzt verstehen? Plötzlich sagt der Bote, ist hier Simon Petrus, dein Engel hat unserem Herrn, ist unserem Herrn erschienen, also dem Cornelius, und wir sollen ihn bringen. Wenn jemand betet, und wir sollten also nicht nur leeren Stroh dreschen, wenn wir beten, sondern wir sollten konkret beten. Wir sollten anhalten beten, ob Gott uns hört oder nicht hört, ob was passiert oder nicht passiert. Ich weiß nicht, wie lange der gebetet hat hier, der Cornelius. Muss schon eine ganze Weile gebetet haben. Der hat diese wunderbaren Nachrichten aus Israel, aus Palästina gehört. Er war ja, gehörte zur Besatzungsmacht. Hat ja sehr viel Gelegenheit gehabt, über das Christentum in Erfahrung zu bringen. Also er konnte schon so manches mitbekommen und hat so manche Predigt vielleicht gehört und sich angehört. Und er sagt, ich hätte auch gerne diesen Jesus. Wie kann ich ihn kennenlernen? Und hat so in seinem Herzen einen Wunsch, eine Sehnsucht getragen und irgendwann kam dann die Gelegenheit. Viele glauben nicht, dass sie etwas empfangen könnten. Er hat gebetet. Er sagt, ich bin ja ein Heide, ich bin ja nicht würdig, ich habe es ja nicht verdient, der Segnung Gottes. Aber wer weiß, vielleicht erbarmt sich Gott. Wir sollten also auch dieses, wer weiß, vielleicht erbarmt sich Gott. Wer weiß, vielleicht hilft er mir. Wer weiß. Also nicht nur Strohdreschen, sondern ganz konkret. Und er blieb am Gebet, bis er die Antwort bekommen hat. Dein Gebet ist erhört worden. Wir sollten also so lange klopfen und so lange bitten und so lange dranbleiben und so lange Opfer geben und so lange wirken und so lange in die Versammlung gehen und auch nachher nochmals in die Versammlung gehen. Nachdem das schon passiert ist, dann erst recht. Gebetserhörungen setzen etwas voraus. Und ich will über diese Dinge heute ganz kurz sprechen. Gebetserhörungen setzen etwas voraus. Erlösung gibt es umsonst, und zwar glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus gerettet. Aber Glaube ohne Werke ist tot. Also nachdem du gläubig geworden bist, wird von dir etwas erwartet. Nicht nur, dass du in die Gemeinde kommst, nicht nur, dass du den Zehnten bringst, sondern es wird erwartet, dass du auch lebendige Opfer bringst, dich selbst Gott hingibst, dich selbst Gott zur Verfügung stellst. Und es wird Aktivität erwartet, aber richtige Aktivität. Da gibt es im Sendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus, da heißt es, du tust dir länger, je mehr. Aber ich habe wieder dich. Weißt du, es gibt Aktivität, wo Gott zuwider ist, weil du die erste Liebe verlässt. Also was Gott eigentlich will, ist nicht, dass wir recht viel tun, sondern was wir tun, von Herzen tun. Auch diese Almosen, die der Cornelius gegeben hat, hat er von Herzen, dann nimm's. Aus der Tasche gezogen und gleich da, ohne groß Rechnung oder groß nachzudenken, einfach dem, was in die Tasche geschoben, sagt, nimm's mit, das kannst du gebrauchen. Also, Gott wird, möge dich segnen. Also, Aktivität aus Liebe. Und Gott registriert alles, was wir aus Liebe tun, was wir zusätzlich tun. Also, da heißt es nicht hier, und er gab Zehnten, und er baute den Tempel und so weiter, oder förderte den Tempel. Nein, er gab Almosen. Almosen sind zusätzlich. Ich muss keine Almosen geben. Also Arme habe ich alle Zeit bei mir, ich kann den Armen helfen hier auf dem Leopoldplatz, wenn ich will. Ich muss ihnen nicht helfen, ich bin ihnen nicht verpflichtet zu helfen. also vom Wort Gottes, und ich habe auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich ihnen nicht helfe. Und deshalb werde ich auch nicht gerichtet, wenn ich ihnen nicht helfe. Wenn ich Almosen gebe, das tue ich zusätzlich aus Liebe. Almosen werden aus Liebe gegeben. Und deshalb auch die Werke der Liebe, die kommen von Herzen zusätzlich. Und Gott segnet uns, wenn wir etwas zusätzlich tun. Tote Werke sind Werke der Selbstgerechtigkeit. Viel beten, viel in der Bibel lesen, viel Anbetung. Das sind, tut mir leid, aber tote Werke. Lebendige Werke ist Werke der Liebe, die ich zusätzlich tue, die ich nicht tun muss. Zusätzlich mittwochs in den Gottesdienst zu kommen. Muss nicht. Eigentlich reicht es dir vollkommen aus, wenn du am Sonntagmorgen zum Gottesdienst kommst. Das reicht dir. Du solltest 6 Tage arbeiten und am 7. Tag, der gehört Gott, 6 Tage musst du an Gott nicht denken. Aber wenn du am Mittwoch an Gott denkst und am Donnerstag an Gott denkst und am Freitag an Gott denkst und am Samstag noch an Gott denkst, das ist zusätzlich. Das ist also etwas, was du zusätzlich für Gott aufbringst, was nicht von dir erwartet wird. Von dir wird nicht erwartet. Von dir wird erwartet, dass du 3-mal im Jahr zum Festgottesdienst als Pilger nach Jerusalem gehst. War damals für den Juden Pflicht. Also ich verpflichtete alle, dass sie 3-mal im Jahr gehen. Also wenn sie 3-mal in die Kirche gehen, 3-mal im Jahr also und so weiter, dann haben sie ihre Pflicht im gewissen Sinne getan. 3-mal zum Fest, die ganze Familie nimmt er da mit. Oder Sabbat, alle sieben Tage da einen besonderen Gottesdienst veranstalten und so weiter. Ist nichts Besonderes. Wir sehen also jetzt auch dieser Pharisäer im Tempel, der sagt, Gott, ich danke dir, dass ich Zehnten gebe, 2-mal in der Woche faste und so weiter. Das ist normal. Das ist nichts Zusätzliches. Aber der Zöllner sagt, Gott, sei mir Sünder gnädig. Pharisäer ging nicht gerechtfertigt aus dem Tempel. Warum? Weil sie sich selbst kasteilt haben. Die haben für sich was getan. Ich faste 2-mal. Es gibt ja Heilfasten. Weißt du, das ist ja gesund, für Gesundheit. Aber dann gibt es noch etwas in der Bibel, beten und fasten. Das ist also, wenn du zusätzlich jetzt einfach sagst, also nicht, ich muss jetzt, mir wird in meinem Kult, in meiner Religion das vorgeschrieben, nein, aus Liebe zu Gott, ich will mir Zeit nehmen und ich will Gott suchen. Das ist dann zusätzlich. Alles, was zusätzlich ist, das ist Gottes Segen. Natürlich, wir können, und diese Grenze ist so verwischt zwischen zusätzlich und nicht zusätzlich. Selbstkasteiung. So viele kasteien sich selbst und quälen sich selbst, und das will Gott gar nicht. Aber aus Liebe zu Gott gehe ich den unteren Weg. Aus Liebe zu Gott verzichte ich auf dies und jenes. Aus Liebe zu Gott. Ich muss es nicht. Also ich kann naschen, ich kann trinken, ich kann alles, aber aus Liebe zu Gott, aus Liebe zu den Schwachen, Almosen. Der Cornelius gab Almosen. Also das wird extra betont. Er gab nicht das vorgeschriebene Opfer, sondern er gab Almosen zusätzlich, was er nicht tun musste. Wahres Gebet setzt also geistliche Opfer voraus. Wahres Gebet setzt geistliche Opfer voraus. Was sind geistliche Opfer? Reinheit. Dass ich reine Gedanken habe. Dass ich in Reinheit lebe. Und nicht nur erst beim Abendmahl hat jemand wieder gegen irgendjemand, der versöhne sich und so weiter. Und dann erst soll er zum Abendmahl gehen. Also dann ist alles nur Falschheit. Du solltest das ganze Jahr über mit allen in Ordnung sein. Warum erst beim Abendmahl? Das wäre genauso, als wenn du zum Gericht gehst. Jetzt muss ich noch schnell die Dinge in Ordnung gehen, bevor dann verurteilt werden. So, damit ich so ein Plus habe. Nein, Reinheit das ganze Jahr über leben oder Heiligkeit, Hingabe, Entschlossenheit. Das sind so geistliche Opfer. Entschlossenheit. Und ich habe euch gesagt, das Reich Gottes ist inwendig in uns. Mir ist so groß, so viele Leute kämpfen und fechten in der Luft, die fuchteln da und in jede Richtung und passiert nichts. Ich hab satt, einfach nur in der Luft zu fechten. Das Problem liegt in mir. Die Angst ist in mir. Der Zweifel ist nicht außerhalb, sondern in mir. Die Fragen sind in mir, nicht außerhalb. Die Probleme sind in mir. So, und wenn ich diese inneren Probleme gelöst habe, ich so viel gelöst. Wahres Gebet, das sind diese geistlichen Opfer noch ganz schnell. Wahres Gebet setzt Liebe voraus. Liebst du Gott? Liebst du deine Nächsten? Und die dritte Frage, liebst du dich selbst? So viele Menschen lieben den Nächsten, so viele Menschen lieben Gott, super, das ist also Gottes Nummer 1, aber liebst du dich auch selbst? Kannst du dich selber lieben, dich selbst annehmen, dich selbst akzeptieren? Also, die wahres Gebet setzt geistliche Opfer voraus, liebst du dich selbst. Wahres Gebet setzt Versöhnung, Vergebung voraus. In der Bibel heißt es, wenn du dein Opfer bringst und du wirst gewahr, da ist was. Vergiss dein ganzes Beten, weil es alles für die Katz ist. Weil es nichts bringt, weil es nichts bewirkt. Gehe hin und versöhne es. Und dann, nachdem du es versöhnt hast, diese Versöhnung gefeiert hast oder zur Versöhnung gekommen ist, dann komm und bringe dein Opfer. Und dann wird dein Opfer auch angenommen werden. Also diese Versöhnung zuerst einmal. Und viele Menschen denken, Versöhnung, da muss ich gleich hingehen. Also zuerst muss ich zuerst mal anrufen, darf ich gar nicht mehr in Gottesdienst bleiben. Schnell nach Hause gucken, ob alles in Ordnung ist und so weiter, alles ausgeschaltet ist. Und dann erst komme ich in Gottes. Nein, es ist eine Sache des Herzens. Die Versöhnung geschieht nicht draußen, die Versöhnung geschieht hier drin. Was nützt es? Ich bin mit der ganzen Welt versöhnt und ich bin mit mir selber nicht versöhnt. Und wenn du gewahr bist, dass da was nicht stimmt, dass du so zerrissen bist, schizophren, würde ich sagen, so auseinandergezogen und so weiter. Und deshalb, weißt du, wir denken immer, die anderen. Das Gebet verändert nicht die anderen, das Gebet verändert dich und mich innen drin. So, wenn du merkst, also ich bin so zerrissen, das Wollen habe ich wohl, aber das Vollbringen fehlt mir. Das Gute, das ich tun will, tue ich nicht, und das, was ich nicht tun will, das tue ich. Römer 7. So, da stecke ich in dieser Zerrissenheit. Geh hin und versöhne dich zuerst einmal mit dir selber. Also ich lege keinen großen Wert, dass du mit der ganzen Welt versöhnst und mit dir selbst nicht versöhnt bist. Das Gebet wirkt nicht. Und du wunderst dich, warum manches Gebet nicht wirkt. Dein Gebet ist erhört worden, Cornelius. Warum? Weil der Almosen gebracht hat. Der hat sehr viel für das Reich Gottes getan, für die Juden damals getan. Er war Proselyt wahrscheinlich, so ein heimlicher, stiller Nachfolger des Herrn. Und weißt du, wir müssen nicht immer so Halleluja schreien. Die Leute, wo Halleluja schreien, die kannst du vergessen. Die sind heute da und morgen wieder nicht mehr da. Weißt du, wenn die kommen, Bruder Matt, tut es. Ich bin so gesegnet worden durch deine Predigt. Oh, in 38 Jahren habe ich nicht gelernt, das, was ich hier in einem Jahr gelernt habe bei dir. Vergiss es, diese Leute sind alle nicht mehr da. Wo sind sie? Die sind alle auf dem Mond. Verstehst du? Die kannst alle vergessen. Diese ganze Schmeichelei. Ehrlichkeit ist es. Ehrlichkeit ist, was zählt. Lieber, du lernst in 20 Jahren nichts, aber dann bist du ehrlich geblieben. Und nicht diese ganzen 38 Jahre, weißt du, die ganze Wüstenwanderung, wo du dort gewesen bist. Versöhnlichkeit. Geistliche Opfer setzt Willen voraus. Weißt du, ich will. Gott, steh mir bei, ich kann es nicht, also ich möchte es und so weiter. Das setzt Willen voraus, setzt auch Vernunft voraus, dass man vernünftig ist, logisch denkt. Also was nützt es, deshalb sagt Jesus, wo zwei oder drei eins werden. Und ich mag das nicht, wenn Leute sagen, ja, wir müssen Gebetszelle, Hauskreis machen, kleine Gebetsgruppe und so weiter. Das ist nicht das gemeint, was die Bibel wirklich meint. Die Bibel meint, wenn Seele, Geist und Leib eins sind, dann können wir beten, was wir wollen. Was nützt es, wenn mein Kopf was anders will, meine Füße was anders wollen, meine Hände was anders wollen, meine Seele was anders will, mein Geist was anders will, mein Portemonnaie will ganz was anders und so weiter. Alle wollen was anders, bloß Gott hilf mir. Dann kann ich 100 Leute vereinigen zum Gebet, klappt's nicht. Aber wenn Seele, Geist und Leib eins werden in mir, dann kann ich bitten. Und dann kann das Gebet des Bewährten dem anderen helfen. Und dann, wenn du mit dir selber klargekommen bist und Gott dein Gebet erhört hat, dann kannst du den Petrus rufen. Komm, hilf mir, jetzt geht's weiter. Wie geht's jetzt weiter? Aber solange ich mit mir selber nicht klargekommen bin, kann Gott mir nichts geben, kann Petrus mir nichts geben. Und selbst wenn er noch so bevollmächtigt ist, kann dies passieren. Ich muss erstmal mit mir selber klarkommen. Seele, Geist und Leib aufeinander abgestimmt. Diese innere Harmonie, diese inneren Seiten müssen gestimmt werden. Die geistlichen Opfer, die Gott voraussetzt für das wahre Gebet, ist Dankbarkeit, wäre auch noch etwas, was ich hier sagen möchte. Dankbar sein für das, was man erreicht hat, für das, was Gott schon geschenkt hat, für das, was schon passiert ist. Almosen, aus Dankbarkeit hat er Almosen gegeben. Also ich gebe nur, mir geht's so gut, ich kann also weitergeben, kann jemand anders beschenken, aus Dankbarkeit. Oder geistliche Opfer wären auch Gehorsam. Und dann ein anderer Punkt, um Gebetserhörung zu bekommen und zu empfangen, das Gebet eines Bewährten. Wir sind beim Cornelius, von dem es heißt, deine Gebete, also Apostelgeschichte 10:31, für die, wo ein bisschen später gekommen sind, deine Gebete sind erhört und deine Almosen, deine Opfer sind bei Gott angekommen. Das setzt Kontinuität, das setzt Bleiben voraus. Bleiben. Das ist so wichtig im geistlichen Leben, dieses Bleiben. Er blieb dabei, ob was passiert oder nicht passiert. Ob Wind da ist oder kein Wind da ist. Ob Salbung da ist oder keine Salbung da ist. Er hat es getan. Und Bleiben ist so wichtig. Bleiben bei Jesus, bleiben im Wort, bleiben in der Gemeinschaft, bleiben in der Einstellung, bleiben beim Proklamieren, bleiben beim Bekennen, bleiben beim Dienen. Dieses Bleiben im Gebot Gottes. Und da wachsen wir. Einfach im Herrn bleiben. Bei Gott bleiben, wenn man morgens aufsteht und wenn man abends zu Bett geht. Einfach bleiben im Herrn. Bleiben im Geist. Die Jünger, sie haben den Herrn Jesus gebeten damals, als in Lukas 24, 29, Herr, bleibe bei uns, es will Abend werden. Es ist so wichtig, diese Einladung, die Jesus damals bekommen hat von den Emmaus-Jüngern, es ist so wichtig. Wir haben genug Erschütterung, wir haben genug Kämpfe, wir haben genug Unruhe, wir haben genug Stress. Und jetzt brauchen wir Ruhe, Heiland. Ruhe, bleibe bei uns. Wir brauchen jetzt Ruhe und Frieden. Weißt du, wir brauchen Bodyguard, Begleitung. Allein kann ich nicht gehen. Und jetzt ist, Herr, bleibe bei mir. Ich muss den Herrn in mir an meine Seite rufen. Ich bin hier, ich habe meine Probleme, ich habe Angst, ich bin enttäuscht, ich bin erschüttert. Und das haben diese Emmaus-Jünger alle miteinander erlebt. Sie haben genug Niederlagen eingesteckt, genug mit dem Kreuz zu tun gehabt. Jetzt, Herr, bleibe bei uns. Jetzt sich mit dem Herrn verbinden, mit dem Herrn vereinen, mit dem Herrn verschmelzen. Herr, bleibe bei uns. Vielleicht wirst du in Russland, die orthodoxen Kirchen, die beten, die lehren, so wie jede Religion hat Vor- und Nachteile und jede Religion lehrt was Gutes und was Schlechtes. Also da müssen wir auch das einfach so sehen. Und die orthodoxe Kirche, die lehrt sehr viel ihrer Leute, sie sollen immer sagen, Herr, erbarm dich meiner. Herr, erbarm dich meiner. Und denen fällt nichts anderes ein, als also wir sagen, Herr, segne mich oder ich bin gesegnet. Aber die Orthodoxen, die sagen, Herr, erbarm dich meiner, erbarm dich meiner. Wir sollen vielleicht auch mal lernen, ein neues Gebet oder neue Bitte. Herr, bleibe bei uns. Herr, bleibe bei uns. Es will Abend werden. Herr, ich habe so viel Sorgen. Herr, ich habe so viel Bedrängnis. Herr, ich weiß gar nicht so weiter. Herr, bleibe bei uns. Dieses Gebet ist ein ganz großartiges Gebet. Wenn wir das gelernt haben, deine Gebete sind erhört. Das heißt, dieser Cornelius hatte mehrere Gebete. In Plural ist da die Rede. Nicht nur dein Gebet, Herr, erbarme dich meiner, sondern deine. Also der hat mehrere Gebete gehabt. Und du solltest mal alle Gebete, die du hast, mal durchbeten. Hast du genug zu tun? Eine ganze Liste. Leg dir eine ganze Liste von Gebetsanliegen an, was du beten. Deine Gebete sind erhört. Und obendrauf noch Almosen hat er gegeben. Also wahrscheinlich hat er zusätzlich noch gebetet. Also nicht nur Almosen gegeben, wenn du jemand 5 Euro gibst, dann wirst du auch den segnen und so weiter und sagst, Herr, ich unterstütze jetzt diese Person und Herr, mit diesen 5 Euro multiplizieren, dass nächstes Mal 20 sind und übernächstes Mal 40 Euro werden und dann wieder 80 Euro werden und dann 160 Euro draus werden und so weiter. Segne, dass 320 Euro draus werden und dann 640 Euro und dann 1280 Euro und so weiter. Herr, multipliziere im Quadrat. Halleluja. So, wir beten. Bleibet im Gebet und bleiben an diesem anhaltenden, an dieser anhaltenden Fürbitte. Bleiben in der Schule Gottes. Deine Gebete sind erhört, Cornelius. Wir sind vom Cornelius, Apostelgeschichte Kapitel 10, wo es heißt, deine Gebete und deine sind erhört und deine Almosen und Opfer haben Gottes Aufmerksamkeit bekommen. Oder erregt. So, da sind wir gerade dabei. Deine Gebete. Der Teufel versucht, deine Gebete zu verhindern. Dass du mehr so auf dich konzentrierst, dass du vielleicht auf die Not dich konzentrierst und nicht mehr auf den Herrn. Deine Gebete. Das ist also mehr als nur irgendwie das Vaterunser oder Rosenkranz. Oder irgendwas anders. Das ist diese Gebete, deine Gebete. Das, was aus dem Herzen herauskommt, das ist bei Gott angekommen. Das, was von Herzen geht, geht auch zu Herzen. Auch zu Herzen Gottes. Auch zu Herzen Gottes. Satan möchte natürlich unsere Gebete verhindern, wenn er das nur kann. Und er versucht, alles dran zu setzen, um uns vom Weg der Seligkeit abzubringen, von unserem Glück abzuholen. Versucht er also, deshalb ist es so wichtig, ich muss mich durchringen. Und ich denke, dass der Cornelius, der war Soldat, er sagt, ich bin ein Soldat, denn Wahrscheinlich die gleiche Geschichte. Ich bin ein Hauptmann. Wenn ich sage, komm, dann kommt er. Wenn ich sage, geh, dann geht er. Also ich bin sehr diszipliniert. Und du wirst gar nicht für möglich halten, wie so Soldaten, Offiziere diszipliniert sind. Die haben Drill in sich. Nicht nur, dass die anderen Drill vorschreiben, sondern die haben auch Drill. Die haben Haltung. Ein Offizier hat Haltung. Deshalb ist es gar nicht erstaunlich, dass gerade der Römer hier, dass er gerade der Erste war, der von Petrus, also von den Heiden ausgesucht und erwählt worden ist, um gerettet zu werden. Die Juden haben religiösen Drill, aber mit diesem religiösen Drill sind sie nicht weit gekommen. Hier ein innerer Drill. Und weißt du, der Drill ist, du bist Soldat, du spürst einen Soldat, wenn der irgendwo läuft, dann läuft er aufrecht. Auch ob ihm jemand zuguckt oder nicht zuguckt, er läuft aufrecht. Der hat Haltung. Der hat Haltung gelernt in seinem Leben. Deshalb sagt er auch zu Jesus, du brauchst gar nicht zu mir kommen, Herr Jesus. Weißt du, ich bin ein Soldat. Ich bin ein Soldat. Wenn ich sage, komm, dann kommt er. Und deshalb sprich nur ein Wort. Und deshalb auch sein Gebet. Seine Gebete waren konkret, kurz, deine Gebete sind erhört, knapp. Also Soldaten reden sehr knapp. Auf, links, rechts, hinstehen. Oder was sonst noch. Anschlag, schießen, die sind sehr knapp in Befehlsform. Jetzt müssen deine Gebete sind erhört. Wenn ich diese Gebete des Soldaten hier mir vornehme und mal den Soldat analysiere, ich stelle fest, der muss ganz anders gebetet haben, als du großer, mächtiger Herr, der du bist im Himmel und so weiter und da irgendwo. Er wird konkret gebetet haben. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Deine Gebete, und da redet man nicht schon erledigt. Ich kenne solche Leute, weißt du, gar nichts. Nimmst, das ist für dich, okay, vergiss es. Soldaten können über Leichen gehen. Das war auch dieser römische Hauptmann hier, Cornelius. Glaub nicht, dass er so Weichling war, Feigling war. Der war Härte gewöhnt, der war Drill gewöhnt. Und er lebte auch diesen Drill auch innerlich aus. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir Seele und Geist zusammennehmen. Und dass wir Entschiedenheit und Entschlossenheit zusammenbringen. Weißt du, wir brauchen nicht bitten, solange wir innen drin nicht eins sind. Solange ich nicht einverstanden bin mit dem, was ich will. Solange ich mich nicht überwunden habe, das zu tun, was ich tun sollte. Ein Soldat erlebt in der Disziplin. Ich bin auch ein Soldat. So, ist ganz arg wichtig. Dann diese Opfer, wird gar nicht groß gerechnet. Er hat genug Opfer gebracht, persönliche Opfer und hier geistliche Opfer. Und diese Opfer sind auch bei Gott angekommen. Und ich denke, Opfer bringen ist auch ein ganzes Kunststück. Gebete ohne Opfer sind wertlose Gebete. In der Bibel heißt es, wenn du zum Herrn kommst, komm nicht mit leeren Händen. Bring irgendwas mit ihm. Also wenn, ich werde nie vergessen, Hermann Zeiss, ein Heilungsevangelist, den habe ich einmal erlebt in einem Gottesdienst, riesige Versammlung, also, und er war wirklich, Gott hat wirklich ihn begnadigt gehabt als Heilungsevangelist in Deutschland, er lebt nicht mehr schon beim Herrn, aber wirklich begnadigt, das war einer der deutschen Heilungsevangelisten. Dann kommen ein paar Leute nach vorne, dann sagt er, im Schwabenland, dann sagt er, was hast du mir mitgebracht? Dann sagt er, nichts. Was soll ich mitbringen? Bring mir eine Weinflasche mit. Geh und sagt, jetzt bete ich nicht, geh nach Hause und kauf und komm nächstes Mal wieder und bring mir was mit. Mit Leere, das werde ich nie vergessen. Das hat er so als demonstriert, ihn da rausgeholt aus der Menge. Bring mir was mit. Und zwar einen guten Tropfen. Und dann bete ich, morgen bete ich für dich. Ja, ich will aber geheilt werden. Morgen kann es auch geheilt werden. Bring mir was. Und werde nie vergessen, das war so auch die Predigt nachher. Deshalb, ich habe mir diese Predigt gemerkt, wenn du zu Gott gehst, komm nicht mit leeren Händen. Und dann hat er gesagt, bring wenigstens eine Flasche mit. Du möchtest gesegnet werden, aber du bringst nichts Gott mit. Was bringst du Gott mit? Cornelius hat Opfer gebracht. Gott, dieses Schärflein der Witwe. Weißt du, es geht nicht um die Menge. Es geht, bringst du das Herz mit. Was? Und wenn du so eine Gabe bringst, das ist eine Botschaft drin. Wir haben ja von Weihnachten gehabt, diese Botschaft. Was bringst du Gott wirklich? Was präsentierst du Gott? Alte Klamotten fürs Rote Kreuz und Caritas. Brot für die Welt. Eine milde Gabe. Weißt du, wenn du Gott mit Lumpen abspeist, wundere dich nicht, wenn du von Gott auch mit Lumpen abgespeist wirst. Er hat Almosen und Opfer gebracht. Das hat ihm was gekostet. Seine Gebetserhörung. Dass der Petrus zu ihm kommt. Es hat ihm was gekostet. In 1. Mose 15, Vers 11, habe ich eine interessante Geschichte, gehe nicht groß ein, ist es nur, Abraham bringt Gott ein Opfer. Denkt sich nichts dabei, bringt Gott ein Opfer. Und da kommen diese schwarzen Vögel, diese Geier, die wollen das alles auffressen, hat es schön zerlegt, dieses Opfer, Gott vorbereitet und zerlegt, und da kommen diese Geier und er verscheucht. Ich will nur eines sagen, wenn du Gott ein Opfer bringst, kommen die schwarzen Vögel, die Aasgeier, die Aasfresser, und die musst du verscheuchen. 1. Mose 15. Du musst verscheuchen, denn der Teufel wird alle Mittel dran setzen, damit du Gott ja kein wohlgefälliges Opfer bringst. Also das kann man nicht. Gott gehört auch zum Gammelfleisch. Mit dem kann man auch ihn abspeisen. Der weiß doch nicht, wird sowieso alles verbrannt. Wird sowieso alles verheizt. Und so weiter. Gammelfleisch. Gott im Gammelfleisch. Möchtest du Gott mit Gammelfleisch abspeisen, dann wundere dich nicht, wenn er dich auch mit Gammelfleisch abspeist. Unser Opfer. Almosen. Almosen ist das, was nicht im religiösen Kult dazugehört. Almosen ist für arme Leute. Da weißt du, mir bringt jemand mal eine Ente. Oder eine Gans, Ente oder Gans, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall so ein Vogel war das. Bitte? Ist egal. Bringt mir einen Gans. Und wir haben gebetet, Gott gedankt dafür. Natürlich, wir haben uns schon gewundert, das Vieh wird nicht weich. Einmal gekocht und dann gebraten, das Tier wird nicht weich. Und so weiter. Und dann auf den Tisch gekommen und dann wieder in den Ofen reingesteckt. Das Vieh ist wirklich nicht weich geworden. Dann, ein paar Tage später, besucht uns die Dame, die uns das geschenkt hatte. Dann sagte, geht's euch gut? Ich so, ja. Und so weiter. Konntet ihr die Ente essen? Dann sagte, ich war nicht mehr sicher, ob wir das gebrauchen konnten, aber ich habe gedacht, ihr seid Christen, bei euch steht es in der Bibel, wenn sie etwas Tödliches trinken oder essen, wird es nicht schaden. Deshalb, ich nehme nichts von Leuten an, die ich nicht kenne, grundsätzlich. Ich will nicht noch einmal so eine Gans oder so ein Vieh haben, wo ich fünfmal kochen muss, um einmal zu essen. Geschwister von Geschwistern was anders. Aber so wildfremde Leute, die bringen da, die denken, die könnten da bei denen abgeben. Die sind zu schade zum Vergraben, zum Schade wegzuwerfen. Aber die können essen. Die glauben ja an den lieben Gott. Das ist in Heilbronn passiert, nicht hier. So. Aber so liebe Leute gibt's auch. Der Teufel will das, was du Gott bringen möchtest, aus deinem Leben rausholen. Du sagst, ja, irgendetwas ist gut genug für Gott, aber das Beste, für Gott ist gerade das Beste gut genug. Also wenn du gute Erhörung haben willst, Gott hat dein Gebet erhört, bring das Beste, was du hast, dem Herrn, das beste Kleid, Mastochsen, was es auch immer ist. Tu es aus innerer Überzeugung. Wenn du etwas tust aus innerer Überzeugung, ist es für meinen Gott, für meinen Herrn. Es ist nicht für den Pastor, es ist nicht für den Bruder, nicht für die Schwester, nicht für die Gemeinde, es ist für den Herrn, was ich tue. Und es gibt genug Vögel, die auf deine Beute abgesehen haben. Solche Vögel, das muss jetzt nicht diese lahme Ente sein. Diese Vögel können dumme Gedanken sein. Weißt du, und du bringst jetzt Gott, wer weiß, werden sie das Geld richtig einsetzen, werden sie die Mittel richtig verwenden. Der Teufel kommt mit dummen Gedanken. Und da kannst du gar nicht beten. Da kannst du gar nicht beten. Weißt du, was machen sie alles damit? Wir haben in Frankfurt Oder jemand. Oh, mit so viel Geld, was machen Sie da? So ein kleiner Knirps. Was machen Sie damit? Und noch so ein paar andere Fragen gestellt. Also schon Kinder. Man fragt sich manchmal, denn die Kinder denken oft das, was die Erwachsenen auch denken. Und so weiter. Und diese dummen Gedanken, die in uns so oft drin sitzen, die sitzen drin. Bevor du betest, richtig anfängst zu beten, dann kommen die allerdümmsten Gedanken, die sie überhaupt einfallen können. Lästergedanken. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber als ich junger Christ war, als ich anfing zu beten, ich habe solche lästerliche Gedanken gehabt, wie also alles Mögliche über Gott und über die Welt und über den Teufel und so weiter. Aber das kommt. Diese schwarzen Vögel kommen, wenn du anfängst zu beten. Und deshalb, du musst diese alle verscheuchen. Dann kannst du erst richtig sprechen. Dann kannst du erst mit Gott kommunizieren, wenn diese ganzen Vögel abgehauen sind. Und die kreisen. Und sobald du wieder an dein Opfer gehst und sobald sie aus der Luft irgendwo Fleisch riechen, wo du Gott jetzt etwas opferst, wo du Gott etwas darbringst, dann kommen sie schon wieder. Und dann musst du schon wieder so einen Vogel wegjagen. Also diese negativen Gedanken. Pessimistische Gedanken, anklagende Gedanken, murrende Gedanken, sie beschwerende Gedanken. Warum gerade? Warum lässt Gott mir das alles zu? Was habe ich damit verbrochen oder was habe ich da getan, dass gerade mir so etwas passiert? Oder dann alle möglichen Einfälle. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber zuerst einmal, bevor ich richtig anfange zu beten, muss ich zuerst mal Klarheit verschaffen, saubere Luft verschaffen. Weißt du, mich ruft sonst niemand an, aber in dem Augenblick, wo ich meine Andacht mache, das mache ich morgens ganz bald, bevor irgendjemand aufsteht von euch, habe ich meine stille Zeit und so weiter. Aber sonst, immer wenn ich muss nur sagen, Herr Jesus, und dann klingelt das Telefon oder das Handy. Oder manchmal sogar beide auf einmal, manchmal sage ich, warum können die nicht nacheinander anrufen? Aber das ist schon der Geist, der schon in Berlin und überall, nicht nur in Berlin, in Deutschland oder sonst wo ist, sogar aus Afrika. Jetzt, ich war morgens in aller Früh im Gebet. Dann ruft doch einer aus Singapur und sagt, ich wollte nur Hallo sagen. Ich sagte, ich war gerade jetzt im Gebet. Ich wollte gerade anfangen zu beten. Aber du siehst, und schon abgelenkt. Der Teufel versteht dich, abzulenken vom erhörlichen Gebet. Auch durch liebe Menschen, die gar nicht böse denken oder gar keine böse Absicht haben. Aber der Teufel benutzt, und du willst auch nicht gleich auflegen. Und dann, weißt du, was mit mir passiert ist? Ich habe die ganze Zeit an Singapur gedacht. An den Äquator, an Durianfrüchte und an all das, was ich so, Chinatown und. Ich habe gedacht, oh, wie war das da, dort so schön und so weiter. Und dann diese Düfte von Orchideen. Mir ist das ganze Beten vergangen. Nur durch einen einzigen Anruf. Bis ich dann wieder gesagt habe, guck mal, jetzt hat er doch wieder das Schlitzohr gewonnen. Jetzt muss ich wieder ganz neu. Und zwar, weißt du, wo passiert das? In mir drin. In mir drin. Da hat sich doch reingeschmuggelt in die Kammer. Da war er plötzlich drin. Und wenn er nicht durch die Tür kommt, kommt er durchs Handy oder durch die Telefonleitung. Auch wenn es nicht vernetzt ist, per Funk kommt er da rein. Der findet schon Zugang, wie er uns ablenken kann. Gott will unser Herz zuerst haben. Und dann, wenn er unser Herz hat, dann will er unsere Taten. Gott sieht das Herz an, steht in der Bibel einmal. Und dann will er unsere Taten. Und unsere Taten zählen mehr als unsere Worte. Unsere Taten. Almosen. Hier hat Cornelius gebetet, aber das war nicht alles. Gebete ohne Taten, ohne Almosen, ohne Gaben sind wertlos. Was bringst du mit, wenn du in der Gegenwart Gottes machst? Ich habe eines festgestellt, manchmal ist es sehr hilfreich, eine Kerze anzuzünden. Manchmal ist es sehr hilfreich, irgendetwas zu tun, damit deine Sinne auf Gott gelenkt werden. Und vielleicht die Fenster zuzumachen und Hände auszuschalten. So wie wir hier auch Hände ausschalten, wenn wir in den Gottesdienst gehen. Sonst klingelt es und da ist alles abgelenkt. Jetzt greifen schon manche in die Tasche und gucken, ob es abgeschaltet ist. Nein, es ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass wir abschalten und umschalten und umdenken und auf Gott uns konzentrieren. So arg wichtig. Sonst können wir Gott nicht begegnen. Und dann Gott sieht das Herz an. Nicht unser Äußeres. Und lass uns vergessen, wenn es um Gebetserhörung geht, dass es nur Äußerlichkeiten sind. Es sind keine Äußerlichkeiten. Äußerlichkeiten spielen manchmal eine Rolle und beeinflussen uns manchmal innerlich. Aber es ist nicht ausschlaggebend. In 2. Könige 20 ist eine ganz interessante Geschichte. Da ist der König Hiskia, wie Gott Gebete erhört. Ein anderer im Alten Testament. So, wir wollen Cornelius und beides jetzt ein bisschen parallel kurz mit nebeneinander laufen lassen. Und da sehen wir diesen Hiskia, der ist todkrank. Und dann kommt der Prophet Jesaja und sagt, Hiskia, bestell dein Haus, morgen wirst du sterben. Stell dir mal vor, jetzt jemand kommt, du wirst das Jahr nicht überleben. Oder du wirst nicht alt werden, morgen wirst du sterben, bestell dein Haus, mach dein Testament, setz den Nachfolger ein. Und weißt du, was interessant ist, was dann passierte, was der Hiskia machte? Und das ist, was ich euch empfehle, was ihr machen solltet, wenn ihr negative Botschaften habt, auch wenn es vom lieben Gott kommt, auch wenn es vom Propheten kommt. Weißt du, ihr müsst nicht, Geschwister, es ist so wichtig, dass wir nicht einmal prophetische Worte nicht als Gottes Worte gleich hinnehmen und sagen, Amen, 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 mir geschehe, wie du gesagt hast. Nein, der Hiskia hörte, du wirst morgen sterben. Der wollte noch nicht sterben. Willst du sterben? Ich nicht. Keiner will sterben. Und er sagt, ich nehme es nicht hin. Und dann dreht er sich zur Wand und sagt, oh Gott, mein Gott, mein Gott. Und er weint, er redet zu der Wand. Wenn du Probleme hast, musst du nicht zum Propheten reden, musst du nicht zum Pfarrer reden oder Priester, fang an zur Wand zu reden. Gebet, und das ist nichts anderes, was Gebet ist zur Wand zu sprechen. Fang an mit der Wand dich zu unterhalten. Gebet ist mit der Wand zu reden. Und die Wand kann auch so dick sein. Früher die alten Wände von so einem Schloss, im Palast, die waren ziemlich dick. Ich rate euch anzugucken. Und er fing an, zur Wand zu sprechen. Und er weinte zur Wand. Keiner hat gesehen, wie er zur Wand weinte. Keiner hat gehört, was er zur Wand sagte. Aber Gott, der, der es im Verborgenen sieht, er hat sich weggedreht. Weg von den Dienern. Ich will keine Krankenschwester mehr sehen. Ich will keinen Arzt mehr sehen. Ich will keine Medizin sehen. Ich spreche jetzt zur Wand. Beten mit Gott ist zur Wand reden. Das ist hart. Das ist hart. Nicht zum Priester. Weißt du, zur Wand sprechen. Egal was diese Wand auch ist. Störe dich nicht an der Wand. Erst wenn du die Wand überwunden hast. Wenn der auf der anderen Seite von der Wand ist, dich gehört hat, dann hast du Gebetserhörung. Und er redet zur Wand. Spricht zur Wand. Und das zur Wand reden, das hat sein Leben verlängert. Zur Wand reden. Das ist unmöglich. Geht nicht und so weiter. Und hinter der dicken Wand ist der allmächtige Gott, Halleluja. Hinter der Wand deiner Probleme. Und sag Wand. Und weißt du, da muss nicht viel erzählen. Heule. Und er weinte bitterlich, steht es in der, wenn du 1. Könige 20 liest. Er weinte bitterlich. Weine diese Wand und da soll der Rotz runterlaufen, da sollen die Tränen runterlaufen, da soll alles runterlaufen, die Wand runter. Ist egal, du sagst der Wand, der auf der anderen Seite, zu dem, der auf der anderen Seite ist. Du musst die Wand überwinden, das Hindernis überwinden, den Widerspruch, den Unglauben. Ich habe euch gesagt, diese Tage irgendwo gelehrt, These, Antithese, Antithese, das ist die Wand, Antithese. Und dann kommt die Synthese. Und dann kommt der Prophet, der ist noch nicht einmal aus dem Hof draußen, dann ist der Prophet noch nicht einmal aus dem Hof draußen, kommt doch schon der Herr und sagt, Jesaja, ich habe einen Auftrag zu dir. Gehst zurück und sagst dem Hiskia, er soll leben. Ich werde sein Leben verlängern, ich habe sein Gebet gehört. Dann sagt der Prophet, du musst vorstellen, das muss der überzeugen, ich blamier mich. Ich rede einmal so und in 5 Minuten muss ich ganz was anderes erzählen. Gott, also ich bin kein Hampelmann. Du musst sehen, also wie Gott arbeitet. Wenn Gott ein Gebet erhört, muss sogar der Prophet das Wort revidieren. Er muss das umändern und er muss sagen, jetzt wirst du leben. Zuerst sagt er, du wirst sterben. Du siehst also, du darfst auf Prophetenworte keinen Pfennig geben. Kein Pfennig, ich gebe nicht. Weißt du, Leute erzählen mir alle möglichen Prophetien. Ich werde 120 Jahre alt. Weißt du, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt will. Ob ich das 120 Jahre, hat einer mal geweissagt über mich. Weißt du, ich weiß gar nicht. Oder ich werde das und das. Ich werde das tun, was ich hier innen drin will. Und nicht was sonst was anderes. Nicht was irgendein Götze, ein Gott oder ein Herrgott oder ein Engel will, sondern was ich hier drin will. Und wenn ich merke, mein Leben geht zu Ende, dann sage ich, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das werde ich tun. Und dann werde ich mich vom Herrn versammeln lassen zu meinen Vätern. So, das ist okay. Also das habe ich keine Probleme damit. Weißt du, wir sollen aufhören, irgendwelche Impulse, Träume. Die Träume sind gut, aber von einem Traum kann niemand leben. Träume müssen ausgelebt werden. Eindrücke müssen ausgelebt werden. Alles ist schön und gut, aber sie müssen Hände und Füße bekommen. Sie müssen Wirklichkeit werden. Und wenn ich das nicht will, also wenn ich nicht sterben will, dann drehe ich mich zur Wand. Und ich bleibe so lange an die Wand sitzen und stehen, bewege nicht. Und Gott hat seinen Plan geändert. Und der Prophet musste umdrehen. 2. Könige 20, Vers 5. Und Gott sagt, ich will dich heilen. Ich will dich wieder aufrichten. Ich will dein Leben verlängern. Ich will dir helfen. Zuerst einmal, du wirst sterben. Und jetzt genau das Gegenteil. Echtes Gebet stimmt Gott um. Echtes Gebet stimmt Gott um. Ich sehe auch diese Frau. Da kommt der Herr, dieses war ein Nationalist. Und perfekt. Er sagt, es ist nicht fein, dass man den Kindern das Brot wegnimmt und den Hunden vorwirft. Und dann guckt diese Frau an. Aus Phönizien. Herr, das stimmt, das ist wahr, was du sagst. Aber auch die Hündlein leben von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. gib mir ein Argument jetzt dagegen. Der Herr sagt also, Frau, du hast mich bekehrt. Du hast mich umgestimmt. Auch die Hündlein. Du musst ein Argument haben, damit Gott handelt. Herr, ich habe noch so viel vor. Mein Tunnel ist noch nicht gegraben, Hiskia. Oder ich habe die Stadtmauer noch nicht gefestigt. Oder ich habe meine Reformation noch nicht vollendet. Ich kann noch nicht sterben. Ich muss meinen Tod überleben. Auf Gedeih und Verderb. Ich muss dafür sorgen. Ich kann noch nicht sterben. Weißt du, wenn wir uns auf Sterben vorbereiten, wir werden sterben. Aber wenn wir uns aufs Leben vorbereiten, und der betet, der wo glaubt, der bereitet sich aufs Leben vor, nicht auf Sterben. Ja, aber jetzt geht's weiter. Echtes Gebet bewegt Gott. Und ich betone, echtes Gebet. Echtes Gebet. Das Gebet zur Wand. Nicht in einem Tempel. Hiskia hat auch im Tempel gebetet. Er hat den Brief hingelegt, Gott, und gesagt, lies mal, was dieser Schurke da sagt. Und schreibt. Lies mal. Aber jetzt, er hat es Gott überlassen. Der steht zur Wand. Und wir müssen auch manchmal zur Wand stehen. Und nicht mehr weiter können. Und dann können wir mit Gott erst richtig reden. Und unser Gebet braucht dieses Echtheitssiegel. Es muss von Herzen kommen. Weißt du, solange uns nicht ans Leben geht, beten wir auch gar nicht. Also wenn du merkst, das Herz wird langsamer und langsamer und langsamer und langsamer, dann fängst du an zu beten. Dann rufst du den Notarzt. Aber solange es dir noch so gut geht, denk's nicht. Aber deshalb, wir müssen zur Wand stehen. Und er drehte sich um und er weinte. Cornelius, das muss ihm auch wahrscheinlich irgendwie ans Herz gegangen sein. Alle werden gerettet, alle preisen Gott, die Wunder geschehen da. Und ich, bei mir nichts. Er hat sehr viel Gutes getan, hat Gottes Reich gebaut, dieser Cornelius. Und so weiter. Und jetzt dieses Wunder. Und jetzt dieser Hiskia. Gebetet, getan, aber nichts passiert. Herr, ich brauche ein Wunder. Und erst dann, nachdem er die Tests bestanden hat, das Gebet eines Bewährten bewirkt viel. Jetzt kommt der Prophet zurück und dann sagt so. Aber dann, und den Hiskia sagt, weißt du, ich glaube nichts Prophetenworten. Du hast schon genug geredet, Jesaja. Ich habe dich lieb, bist mein Prophet und so weiter. Aber ich glaube nicht. Ich brauche ein Wunder, ein Zeichen von Gott, dass mein Leben tatsächlich verlängert wird. Ja, was wünschst du dir? Ich möchte. Und er sagte, ja, soll ich dir, was für ein Wunder soll ich dir wirken? Dann sagte er, ja, mit der Sonne nur, weil es wahrscheinlich schon sehr spät war, dass der Zeiger da 40 Minuten vorgeht, 10 Stufen vorgeht. Nein, sagt der Prophet, sagt der König, das kann jeder. Also, dass die Uhr mal vorspringt, das kann jeder. Ich möchte, und jetzt pass auf, was der Hiskia sich wünscht. Ich möchte, dass die Uhr 10 Stufen nach der babylonischen Sonnenuhr zurückgeht. 10 Stufen, 40 Minuten sind es genau. Also 10 Stufen zurückgeht. Puh, die Uhr zurückdrehen. Und das ist Gebetserhörung, wenn Gott die Uhr zurückdreht und sagt, du kannst nochmals von vorne anfangen. Du kannst noch einmal deine Jugend ausleben. Das, was du geträumt hast, das, was du wolltest. Und 15 Jahre hat Gott ihm noch dazugegeben. Die Uhr zurückgedreht. Gebetserhörung ist nicht immer, dass die Uhr vorgedreht wird, sondern die Uhr zurückdrehen. 10 Stufen. Lass mich deine Gnade sehen, Herr. Sind wir bereit, auf Gottes Reden einzugehen? Mir geschehe, wie du gesagt hast. Wir kommen ja von Weihnachten her, von der Mutter Maria. Die Uhr zurückdrehen. Nochmals von vorne anfangen. Wir haben einen anderen Fall. Auch Gebetserhörung. Herr, es reicht uns, was hier in diesem Land passiert. Die Römer haben das Land besetzt. Herr, schick uns einen Erlöser, schick uns einen Heiland. Und dann sitzt der Vater Zacharias im Heiligtum, im Allerheiligsten, 1. Lukas Kapitel 1, Vers 13, steht er da und plötzlich sagt, hör mal, Zacharias, deine Frau Elisabeth wird schwanger werden und sie wird einen Sohn bekommen und den sollst du nicht Jesus, sondern Johannes nennen. Und er sagt, nein. Schwangerschaft schon und einen Sohn zu haben, ja, aber dass er Johannes heißt. Bei mir in meiner ganzen Familie heißt keiner Johannes. So, und mein Sohn soll auch nicht Johannes heißen, hat der Zacharias sich gedacht. Und von dem Moment, wo er Nein sagte, ist er stumm geworden. Und wir wundern uns manchmal, warum manchmal um uns stumm wird, warum wir manchmal stumm werden, ist, weil wir uns weigern, die Antwort Gottes anzunehmen, wie er es gibt. Ich habe eine liebe Schwester gehabt und wir haben mal miteinander gebetet und sie hat so ein großes Anliegen gehabt. Herr, sie kam nach vorn, hat geweint und hat gesagt, Herr, ich möchte, dass mein Mann gerettet werden. Und dann kam sie und dann der ganz, ganz lieb und nett gemacht. Sie hat es ehrlich gemeint. Herr, errette meinen Mann so und so, dass er das und das macht und dass er das und das macht und so weiter, dass er so richtig ganz sympathisch und nett und freundlich wird. Und dass er mich nicht mehr schlägt, hat auch geschlagen. So ist sie, und sie hat immer wieder Tracht Prügel einstecken müssen. Es war ein Ausländer-Ehepaar auch noch dazu. Oder Teil wenigstens. Und dergleichen. Und dann habe ich gesagt, weißt du, das kann ich nicht so machen. Und vor allem dem lieben Gott Vorschriften zu machen, wie er es erhören soll. Deine Gebete, Cornelius, sind erhört. Nicht wie du gesagt hast oder gedacht hast oder ausgemalt hast und Gott vorgeschrieben hast, so und so und so und so. Ich habe alles bereitet. Weißt du, wir sind evangelische, lutherische Christen. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was wir bereitet haben. So, segne die Kekse, segne den Kuchen, segne Vorspeise, Nachspeise, segne unsere Spätzle. Und segne das, was wir bereitet haben. Aber weißt du, Gott will nicht das, was du bereitet hast, segnen, sondern das, was du nicht bereiten konntest, wozu du kein Geld hattest und wozu du die Mittel nicht hattest. Weißt du, Gott, das, was du bereiten konntest, dazu brauchst du den Segen Gottes nicht, sondern was du nicht hattest, nicht konntest, nicht möglich war, segne Herr. Herr, multipliziere das, dieses Wenige. Ich hab hier Bruder Popov gehabt. Ich glaube, du kennst den Popov. Der hier bei uns mal in der Friedrichstraße war. Der hat ein Wunder erzählt, in Neukölln, irgendwo war er da, in der Kriegszeit. Und da melden sich plötzlich Gäste, melden sich an. Und er sagt, ich habe eigentlich nicht viele Wunder erlebt, aber das war für mich ein Wunder. Und meine Frau sagt, George, hat gesagt, du kannst doch nicht Gäste einladen, wir haben nur noch ein, wie sagt man, Knirzle, Kanten. Wir haben nur noch ein Kantenbrot, das reicht gerade für uns. Wir haben nur so wenig, und das ladest du die halbe Gemeinde ein, in der Kriegszeit zu uns zu kommen. Das geht's nicht. Und die wären wahrscheinlich auch über Nacht noch geblieben. Und dann sagte er, und ich nahm das Brot, so wie es in der Bibel heißt es, und ich dankte und sprach das Dankgebet. Und wir haben abgeschnitten und abgeschnitten und abgeschnitten. Alle Gäste sind satt geworden und es ist noch ein Kanten übrig geblieben. Das war für sie in der Kriegszeit ein Wunder. Weißt du, Gott gibt Wunder, wenn wir Wunder brauchen. Wunder gibt er uns nicht so nachschmeißen, sondern wenn Not an Mann ist, wenn du nichts hast, dann darfst du mit Wunder rechnen. Aber weißt du, wir brauchen keine Wunder. Wir brauchen keine Wunder. Wenn wir krank sind, Herr Doktor, bei mir schießt da hinten so ein Hexenschuss. Oder wenn wir Probleme haben, Herr Rechtsanwalt. Oder Pastor. Oder was weiß ich alles. Da kommt schon einer. Oder Feuerwehr. Aber weißt du, ich habe jemand bei uns in Süddeutschland gehabt, mal eine evangelikale Schwester, die nicht an Zeichen und Wunder glaubt und auch nicht pfingstlich groß drauf was hat. Dann sagt sie, sie war da irgendwo in Neuguinea als Missionarin und dort hat sie an Zeichen und Wunder zu glauben gelernt. Der nächste Arzt war 500 Kilometer weg. Weißt du, wenn der nächste Arzt 500 Kilometer weg ist, dann lernst du an Zeichen und Wunder zu glauben. Dann haben wir gebetet und dann hat Gott geholfen. Wenn der nächste Arzt auf der nächsten Insel sitzt, dann lernst du beten. Weißt du, aber solange alles noch da ist, wir werden Zeichen und Wunder erleben, wenn nichts mehr da ist. Wenn nichts mehr da ist. Das wird die Zeit sein. Und deshalb ist es gar nicht so schlimm, wenn nichts mehr da ist. Dann werden wir die Herrlichkeit Gottes erleben. Und dann werden wir so wieder so ein, wie heißt es, Kanten nehmen und brechen und sagen, Halleluja. Und du kriegst was und du kriegst was und du kriegst was und du kriegst was. Und nimm noch mit nach Hause für deine Kinder, für deine Familie. Und es blieben aus 5 Broten, 12 Körbe übrig. Wie das vor sich geht, weiß ich nicht. Deine Gebete sind erhört worden. Gebete müssen in der Not geboren werden. Solange es keine Not da ist, kann ein Gebet nicht zur Welt kommen. Kann ein Gebet nicht entstehen. Solange da noch eine Therapiemöglichkeit da ist, solange Bonhoeffer-Farm noch da ist, und solange dies noch da ist, und solange das noch da ist, weißt du, solange noch Ross und Reiter da ist, ach, da passiert nichts. Aber wenn du nichts mehr hast, dann passieren Wunder. Dann wirst du so innere Kraft bekommen. Kannst du plötzlich, als in San Francisco das große Erdbeben war, und da waren Leute behindert schon für 30 Jahre, sind nicht mehr gelaufen. Und als das Erdbeben war, plötzlich kamen die alle geheilt aus dem Krankenhaus raus. Weißt du, plötzlich haben sie, da waren alle Helfer weg und die Wände wackeln und erbebt alles und da kommen die geheilt raus. Und da habe ich etwas entdeckt. Weißt du, der Doktor ist in dir. Die Heilung ist in dir. Die Medizin ist in dir. Und die muss nur zusammengebracht werden. Das muss so richtig rumpeln und so richtig krachen. Und dann springst du auf und sagst, mein Gott. Ich habe das ist in Österreich, Müllstädter See da hinten. Mit V fängt die Villach. Villach ist eine Ortschaft, ja, Stadt. Und dort habe ich mal gedient. Und dort war eine Bäuerin. Und diese Bäuerin hat ein Zeugnis gegeben. Das war so süß. Die alte Bäuerin. Und sie sagt, ich bin geheilt. Also sie war bettlägerig im Rollstuhl. Und der Mann war in der Stadt. Im Ort unten und die haben irgendwas passiert, dass er auf jeden Fall nicht nach Hause gekommen ist. Die Kühe, die haben gebrüllt im Stall und dann hat sich plötzlich ein Wort von Gott bekommen. Herr, du erbarmst dich auch des Viehs. Und dann sagt sie, jetzt die Tiere sind nicht gemolken, die Kühe brüllen und schreien und im Stall und so weiter. Und jetzt ist schon Mittag und es ist noch niemand da. Und wo bleiben die? Da muss was passiert sein. Und das ist auch was passiert, da ist aufgehalten, dass er nicht kommen konnte, dass die Familie nicht nach Hause kommt. Auf dem ganzen Bauernhof war nicht da und die Frau liegt zu Hause im Bett. Und dann sagt sie, das kann nicht wahr sein, das kann nicht angehen. Herr, du erbarmst dich auch des Viehs. Und ich muss mich jetzt des Viehs erbarmen. Also, Herr, du erbarmst dich des Viehs, also der Tiere. Und jetzt muss ich mich der Tiere erbarmen. Also, da ist kein Herr da. Ich muss jetzt der Engel sein. Und ich stand auf, ging in den Stall, hat die Kühe gemerkt. Und der Mann kommt nach Hause, sagt, oh, Entschuldigung. Und die Frau kommt raus und sagt, ich habe schon alle Kühe gemolken. Und von dem Moment ist sie geheilt gewesen. Du erbarmst dich des Viehs. Weißt du, wir müssen diese inneren diese Kräfte, die in uns sind, mobil machen. Das ist diese Mobilmachung. Deine Gebete werden erhört, wenn hier innen drin Mobilmachung stattfindet. Herr, ich kann es nicht. Ich kann es nicht zusehen, wie diese Tiere brüllen. Die können nichts dafür. Und Gott erbarmt sich immer der Tiere. Auch beim Jona. Als das ganze Tiere. Gott hat sich nicht wegen der Leute sich erbarmt, sondern wegen den Tieren. Weil sie alle gefastet und so weiter sich da mit angeschlossen haben. Du erbarmst dich der Tiere. Okay, das Gebet bewirkt vieles. Ich weiß, es gibt ein Problem, was wir haben. Wenn du lange wartest, wirst du krank. Seht ihr in der Bibel? Das habe ich diese Tage gelesen. Sprüche 13, Vers 12. Langes Warten macht das Herz krank. Und ein erfüllter Wunsch gibt mir neues Leben. Ein langes Warten macht mir das Herz krank. Wie lange willst du warten? Willst du krank werden? Also, These, Antithese, Synthese. Alles hat seine Zeit. Die These hat seine Zeit. Die Synthese hat auch seine Zeit. Oder die Antithese hat seine Zeit. Wie lange willst du warten? Ich kann dir sagen, du kannst die Zeit des Wartens beschleunigen. Ich weiß den Schlüssel dazu. Steht beim Hiob. Und dann heißt es, der Herr hat's gegeben. Der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Und als er den Herrn lobte und als er dieses Gebet sprach, hat er das Schicksal gewendet. Und als Hiob anfing für seine Freunde zu beten, hat Gott sein Schicksal gewendet. Also es gibt ein Hilfsmittel, dieses lange, ewige Warten zu beschleunigen, indem du sagst, ich mache genau das Gegenteil. Was jetzt von mir erwartet wird, wozu ich gezwungen werde, mache genau das Gegenteil. Ich lobe den Herrn. Ich sollte eigentlich jammern. Ich sollte mich beschweren. Ich sollte murren oder was es auch immer ist. Nein, ich lobe den Herrn. Fang an, Gott zu loben und nicht zu betteln. Geschwister, es ist gut, dass wir so einen Kasten haben, Briefkasten an den lieben Gott. Dass du dort abgibst und nicht mehr den Antrag stellst. Stell dir mal vor, du wärst eine Behörde. Du bräuchtest einen neuen Führerschein oder du bräuchtest irgendetwas anderes vom Amt. Und du jede Woche, da schreibst du einen Brief, Herr Wachtmeister. Oder liebe Damen und Herren oder sehr geehrte Damen und Herren. Und immer wieder, weißt du, was sie sagen? Also, der soll doch mit seinem Quatsch aufhören. Die nehmen dich nicht mehr ernst. Du wunderst dich, wann Gott dich manchmal nicht mehr ernst nimmt. Weil du immer wieder mit dem alten Käse kommst. Einmal Gott abgegeben, immer Gott abgegeben. Ich habe dein Gebet erhört. hört, auch wenn du noch keine Antwort hast. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Irgendetwas ist in der Luft. Irgendetwas steht dazwischen. Keine Antwort ist auch keine Antwort. Ich habe gebetet und es ist interessant, beim Daniel 21 Tage, manches ist 21 Jahre, aber beim Daniel reicht schon 28 Tage, weil er Prophet war. Aber wir kriegen 21 Jahre. Und wir brummen das ab. Ja, du fragst dich, 21 Jahre? Du lachst, es ist gar nicht zum Lachen. Du vergehst das Lachen. Wenn du Josef siehst, wenn du Jakob siehst, beim Labern, über den Tisch gezogen und so weiter. Josef in Ägypten und ich könnte noch alle anderen Geschichten. Moses 40 Jahre. Das heißt, ich bin auch froh, dass du, dann bin ich lieber beim Labern und lieber in Ägypten als Sklave. Als 40 Jahre da beim Jethro in der Wüste sitzen und Schafe hüten. 40 Jahre, bis die Stunde Gottes wiederkommt. So, aber der Fürst von Medien und Persien hat mich verhindern. Der Engel, und die Botschaft ist, als du gebetet hast, in dem Moment, habe ich die Antwort von Gott bekommen. Und der Engel sagte, oder der Herr sagte, renn, bring dem Daniel die Antwort. Bring ihm die Lösung. Bring ihm die Auslegung. Aber es kam nicht. Es kam nicht. These, Antithese, Synthese. Nach 21 Tagen kommt die Synthese. Und dann, wie beim Marathon. Daniel, hier die Lösung. Aber du hast es von Anfang an gehabt. Die Lösung für dein Problem hast du von Anfang an. Die Lösung für dein Problem hast du von Anfang an. Und weißt du was? Was ist Anfang an? Hat es dich und mich noch gar nicht gegeben. Das ist von Anfang an. Von Anfang der Welt, des Universums, vor Grundlegung der Welt. Von Anfang an. Aber jetzt heißt dieses beide zusammenzubringen, die Antwort Gottes und dein Bedürfnis, dieses zusammen. Und das passiert hier drin. Ich bin erhört. Und in dem Augenblick, wo du gehört bist von Gott, kannst aufstehen, kannst du deine Arbeit gehen, kannst das Nächste in Angriff nehmen. Ich werde nie vergessen, ich habe ein Projekt gehabt in Stuttgart. Ich wollte dort ich war in London und komme von London zurück und habe einen anderen Saal gebraucht oder gewünscht. Ich war zwar woanders, aber das, wo ich war, hat mir nicht gefallen. Und da habe ich London gesehen, wo John Wesley gepredigt hat, so eine Kapelle. Da habe ich gesagt, das wäre, wenn ich so etwas in Stuttgart finden würde. Und dann laufe ich durch die Stadt und finde tatsächlich so ein Gebäude, Ziegelsteinbau, rot und also wirklich mehrere Stockwerke sogar. Natürlich ein paar Schuhgrößen zu groß, aber trotzdem. Dieses Gebäude will ich haben. Und dann ging das monatelang im Stadtgemeinderat und so weiter. Also die Stadt wollte ein Theater machen, also was Kulturelles. Das war früher eine Druckerei einer Cannstatter Zeitung oder Stuttgarter Zeitung. So die Stadtverwaltung wollte was machen. Dann haben sich Politiker eingeschaltet. Die einen waren dafür, dass man dort Bethaus. Mir haben sie gesagt, ich will ein Bethaus draus machen. So, dass man Gemeindesaal draus macht und Versammlungssaal macht und dergleichen. Und dann kommt die Stuttgarter Zeitung. Und natürlich diese fünfte Macht im Volk, die wollten, und dann macht ein Interview und fragt so und so und dann paar Minuten oder halbe Stunde später ruft der Journalist mich an und dann sagt er, Herr Matudis, jetzt habe ich den Bericht fertig, haben Sie noch was beizufügen, liest mir das vor. Gemein und gehässig, dass es nicht mehr geht. Weißt du, die Zeitung hat für den Glauben und Gott nichts übrig. Presse, Medien haben für Gott und Glauben nicht viel übrig. Vergiss das alles. Alles nur Quatsch. Da gibt's ein Interview und dann kommt Käse raus. Also das ist manchmal, ich habe mich entschlossen, nicht kein Interview zu geben. Denn diese Burschen bringen nichts Gutes. Egal wie, die sollen es selber machen, ich mache meinen Senf selber. So, und dann lese ich vor. Und wenn dieser Bericht gekommen wäre, dann hätte ich meine Sachen packen können und Süddeutschland verlassen dürfen. So gemein und so gehässig. Und dann fragt er noch, haben Sie noch was dazu zu fügen? Und dann sage ich, diesen Bericht werden Sie nicht bringen. Meine Frau steht daneben und so wie sie halt ist, geht nicht. Was hast du gesagt? Ich habe dem Mann gesagt, dass er den Bericht nicht bringen wird. Dann gehen wir an der Stelle, wo wir waren, auf die Knie und sagen, lieber Gott, wir haben damals noch im Flur Telefon gehabt, weiß ich noch wie heute, wir beten am Telefon, legen am Telefon die Hände und sagen, Herr, ich habe es im Glauben gesagt und er wird diesen Bericht nicht bringen. Und er kann diesen Bericht auch nicht bringen. Und ich habe gebetet, vielleicht 5 Sätze, gar nicht lang. Und ich habe die innere Gewissheit gehabt, der Kerl wird diesen Bericht nicht bringen. am nächsten Tag, ich kann es nicht mehr erwarten, die ganze Nacht nicht schlafen können, schon geträumt, was da alles steht. Und gesagt, will ich die Zeitung? Ich habe die Zeitung abonniert gehabt. An dem Tag, wo ich die Zeitung bräuchte, war nicht da. Dann gehe ich zum Zeitungsstand unten an der Straße, nicht angeliefert, die Zeitung. Ich denke, das gibt's nicht. Jetzt warte ich noch ein bisschen. Bei mir nicht mehr angekommen, steige ich ins Auto, fahre ich zum Bahnhof. Dann sagt er, komisch, alle Zeitungen sind heute geliefert worden, aber die Stuttgarter Zeitung ist nicht geliefert worden. Dann denke ich, Unverschämtheit. Wahrscheinlich wegen mir, dass ihr mich da vorenthalten, was weiß ich. Dann rufe ich die Stuttgarter Zeitung und will mich beschweren beim Vertrieb. Dann sagt eine Stimme, heute wird die Stuttgarter Zeitung bestreikt. Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte ist die Stuttgarter Zeitung bestreikt worden und ich habe meinen Mietvertrag unterschrieben und habe das Gebäude, bis jetzt hat die Gemeinde das dort gehabt. Sie werden den Bericht nicht bringen. Und es ist so wichtig. Weißt du, wir müssen die Erhörung der Gebete empfangen. Wir singen so ein schönes Lied. Gottes Verheißungen bleiben. Himmel und Erd mag brennen. Dein Wort bleibt bestehen. Ein Gedicht, ein Liedervers von Levi Petrus, von dem Pastor in Stockholm. Levi Petrus war Pastor, Baptistenpastor. Und seine Frau war im Sterbenskrank. Und dann besucht er seine Frau und der Arzt sagt, Herr Petrus, Ihre Frau wird es nicht mehr überleben. Die macht nicht mehr lang. Dann sagt er, Frauchen, ich nehme dich mit nach Hause. Pastor einer sehr großen Gemeinde in Stockholm. Ich nehme dich mit nach Hause. Und was passiert am nächsten Tag? Liest er im Dagen Levi Petrus, der Mörder seiner Frau. Denkt er, das gibt's doch nicht. Ich habe nur auf meine Verantwortung, auf die Verantwortung, Zustimmung von meiner Frau, habe sie mit nach Hause genommen. Und die sind genauso auf die Knie gegangen und haben gebetet. Und dann hat er diese Worte bekommen. Himmel und Erd mag brennen. Dein Wort bleibt bestehen. Und hat dieses Lied geschrieben und seine Frau hat noch 30 Jahre gelebt nach diesem Fall. Er hat den Dagen, der so gemein über ihn geschrieben hat, aufgekauft und das war seine Tageszeitung. Bis heute noch der Philadelphia-Gemeinde in Stockholm gehört der Dagen und hat die größte Pfingstgemeinde von Stockholm bis heute. Also er lebt nicht mehr schon beim Herrn, aber die Nachkommen, diese Philadelphia-Gemeinde in Stockholm hat er dann zu einer Pfingstgemeinde gemacht und dergleichen. Du siehst also, Gottes Verheißung bleibt. Aber du musst dieses Zeugnis haben, innen drin. Ich bin erhört. Was du auch heute Abend brauchst, du solltest diese Gewissheit bekommen von Gott. Ich bin gehört. Mein Anliegen, ich habe zur Wand gesprochen. Und weißt du, zur Wand sprechen ist doch Blödsinn. Aber Gott hört Gebet. In der Kapelle drüben, Monika schon drüben oder nicht? Auf jeden Fall, ich komme eines Tages hin, alle schwarze Hände, die ganze Wand vorne, denke, das gibt's doch nicht. Unsere afrikanischen Geschwister, so verrückt. Roger, der hat gesagt, Geschwister, wir haben so eine Not. Und die haben wirklich eine Not gehabt. Und er hat sie alle an die Wand geholt. Die standen alle da und die beteten so und genau in dieser Höhe haben sie gebetet. Lieber Gott, und die war schwarz, die ganze Hände. Die war schwarz, wer das gesehen hat. Und man musste ein paar Mal streichen, denn die waren fettig, bis da dieser ganze Schweiß und das alles zugedeckt war. Aber auf jeden Fall, und Gott hat ihr Gebet gehört. Sie haben an die Wand gesprochen. Und vielleicht stehst du auch manchmal so und wirst vielleicht irgendwann mal wieder an die Wand stehen. Jerichos Mauern werden fallen, wenn du an dieser Wand stehst und nicht nachlässt. Deine Wand soll fallen. Der auf der anderen Seite hinter der Wand ist ein Hörer der Gebete. Halleluja. Das ist Gott. Die Wand. Hast du auch eine Wand? Vielleicht gehst du nach Hause heute Abend und du stellst dich vor der Wand und sagst Gott. Oder drehst dich wie dieser Hiskiel und sagst Gott, ich kann's nicht. Er hat dein Gebet erhört, er hat deine Almosen gesehen, er hat deine Liebe gesehen, alles, was du fürs Reich Gottes gesehen hast. Weißt du, du kannst nicht sterben. Du kannst nicht jetzt dahin gehen oder ausscheiden oder uns verlassen oder wie auch immer. Und das ist Geschwister, das ist Liebe, das ist Glaube und das ist Gebet. Da ist doch in der Bibel, in der Apostelgeschichte eine Frau gestorben. Und so weiter. Und dann kommen die Leute und sagen, guck mal, das hat die Tabitha genäht. Das hat die Tabitha gemacht. Das hat unsere Sachen, die hat gestopft, die hat gewirkt und so weiter. Die kamen und die zeigten dem Petrus diese Kleider, was die Tabitha gemacht hat. Und dann sagte Petrus, wo ist das Mädel? Wo ist die liebe Schwester? Und hat sie auferweckt. Du wirst auferweckt, wenn du so viel Almosen für die Armen getan hast. Denn die hat sehr viel für die Armen getan, diese Tabitha. Und Gott lässt sich nicht lumpen. Was du für die Armen getan hast, das bleibt erhalten. was du für die Armen, diese Almosen getan hast. Dass heute zum Beispiel noch ganz schnell, dass heute die Klagemauer in Jerusalem steht, ist kein Zufall. Eigentlich ist es nicht die richtige Klagemauer. Die richtige Klagemauer ist ein paar Meter tiefer und am Boden. Aber es ist interessant, als Titus die Stadt Jerusalem einnahm, da war ein Engel nach der Legende und hat gesagt, hier nicht. Du kannst die ganze anderen Wände niederreißen, aber diese Wand nicht. Oder der andere General, der den Befehl geben wollte, die Mauer zu reißen, befahl, reiß nieder, sein Arm ist steif geworden. Das sind laute Legenden, die sich um die Klagemauer sich drehen. Und interessant ist, die Klagemauer, wenn du Nehemia liest, die Klage und auch Tempelbau, es wurde von den Armen gebaut. Armen. Die Armen, das wenige, was sie hatten, so eine Außenwand. Weißt du, für die Armen. Aber was die Armen gemacht haben, was die Armen gegeben haben, was die Armen gesagt haben, was die Armen getan haben, das ist bei Gott hoch angeschrieben. Die Mauer, diese Klagemauer ist die Mauer der Armen, steht bis heute, 2000 Jahre danach, noch immer steht diese Mauer als Zeichen. Alle anderen Mauern sind eingerissen, existieren nicht mehr von dem Tempel, aber die Mauer der Armen. Und für dich gibt es auch eine Mauer, wo du zu Gott reden kannst, wo du stehen kannst und kannst zu dieser Mauer sprechen. Die Almosen sind angekommen. Die Gebete, die Opfer sind angekommen. Gott hat gehört. Er ist ein Hörer der Gebete. Deine Gebete sind erhört. Lass uns aufstehen. Kannst du die Musik ein bisschen aufdrehen? Wir wollen unsere Gebete Gott vorbringen. Und wir wollen diese Gewissheit haben heute Abend, dass unsere Gebete erhört worden sind vom Herrn. Das Gebet eines Bewährten vermag viel. Bewährte Gebete, die wirken Segen. Bewährte Gebete bringen Heilung. Bewährte Gebete bringen Befreiung. Bewährte Gebete bewirken Erlösung. Halleluja. Und du brauchst eine Lösung. Bewährte Gebete. These, Antithese, Synthese. Dreh dich zur Wand und sag Gott, Gott nein, ich nehme es nicht an. Ich nehme es nicht an, was ich fühle. Ich nehme es nicht an, was die Leute sagen. Ich nehme es nicht an, was mein Gefühl mir sagt. Ich nehme es nicht an, was der Teufel mir vorquatscht. Ich nehme es nicht an. Dreh dich zur Wand und sag nein. Du sollst nicht auf die Propheten hören, sondern auf den Priester, Jesus Christus. Und er sagt, ich bin für dich. Und wenn er für dich ist, wer und was kann gegen dich sein? Vater, ich preise dich. Wir heben die Hände zum Himmel auf und wir preisen Gott, dass er unsere Gebete hört. Ich bete einmal und dann überlasse ich Gott den ganzen Bettel. Überlasse ich Gott das ganze Anliegen und sage, mach du das, oh Herr. Und ich bin so verblüfft, wie er das macht. Besser, als ich je denken könnte, als ich mir ausmalen könnte. Er macht's besser. Halleluja, Halleluja, Vater, ich danke dir, dass du alles gut machst, alles wunderbar machst. O Herr, dass du Gedanken des Friedens und des Lebens hast und nicht des Leides. Herr, du machst alles gut im Leben deiner Kinder. Und das Gebet des Cornelius hast du erhört und du wirst auch unser Gebet erhören heute Abend. Herr, wir haben ein Anliegen, wir haben eine Bitte, wir haben eine Not, wir haben ein Bedürfnis und deshalb kommen wir zu dir. Bete jetzt im Geist. Bete in Sprachen. Du weißt vielleicht gar nicht, was du beten solltest. Bete in Sprachen. Der Heilige Geist weiß, was du brauchst. Und er lügt dich nicht an. Du lügst sonst vielleicht dich selber an. Aber der Heilige Geist schafft innen drin diesen Wunsch, diese Sehnsucht in dir. Er bringt dich und Gott zusammen in dir. Christus in uns. Wo Seele, Geist und Leib eins werden. Heiliger Geist, du bist das Verbindende von These, Antithese und Synthese. Vom Sichtbaren und Unsichtbaren. Heiliger Geist, du bringst es zusammen. Herr, du weißt, was mir und was jedem Einzelnen von uns hier fehlt. Und in uns, In uns wächst du den Glauben, Heiliger Geist. Huramal der Rabashinder. In uns machst du, o Herr Jesus, reell, wirklich. Singanda Rabishu Dorinamasanti. Italaranamashanto. In uns wirst du Gesundheit freisetzen. Haramasankalarasanti. Und wir vereinigen uns mit Gesundheit. Hurabashika Darasanti. Wenn du krank bist und mit deinem Knie Schmerzen hast, leg auch deine Hand auf, im Namen Jesu auf dein Knie und sag Knie. Ich sage dir im Namen Jesu, werde gesund. Oder an irgendeiner anderen Stelle gebiete die deinem Körper, denn dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Christus ist in dir, Gott ist in dir. Und dieser Kreislauf muss sich schließen. Leg deine Hände, halt deine Hände auf diese kranke Stelle. Und wenn du Kopfschmerzen hast, halt deinen Kopf und sag, Vater, oh, ich preise dich. Diesen Kopf hast du gegeben, um nicht krank zu sein, sondern gesund zu sein, stark zu sein, vernünftig zu sein, logisch zu sein, überlegen zu sein. Wenn du deine Gelenke Probleme hast, preise Gott. Gott erhört dein Gebet heute Abend. Ich muss nicht für dich beten, sondern Gott in dir betet. Halleluja. Jesus in dir betet. Der Heilige Geist in dir betet. Und wenn du von Gott berührt wirst, wird dein Haus von berührt. Denn alles, was du hast, was du bist, wird gesegnet durch dich. Durch diesen Gott, diesen Herrn und König in dir. Euch ist der Heiland geboren. Weißt du, ich bin noch so voll von Weihnachten. Der ist der Herr in der Davidstadt. Jesus ist Herr. Glory. Halleluja. Du bist Herr über jede Situation. Du bist der Herr über unser Leben. Du kannst deinen Finger nicht bewegen. Aber der Herr in dir sagt, Finger, beweg dich. Ich will, dass du mich preist mit deinem Finger, mit deiner Hand, mit deinen Gelenken. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Dein Geist gehört dem Herrn. Lass deinen Geist voll Heiligen Geistes sein. Dein Geist soll nur das Gefäß sein für den Heiligen Geist. Uramasandu, dein Geist, gib deinem Geist Zeugnis, dass du erlöst bist, dass du Kind Gottes bist, dass du geheiligt bist, oh, dass deine Sünden vergeben sind. Uramalaramashikarabarasandarabarsiti, hindaramashikurisandu, du bist neugeboren, halleluja, halleluja, deine Gebete sind erhört, Cornelius, und du bist dieser Cornelius heute Abend. Oh, glory, glory, glory. Und jetzt nimm Haltung ein vor dem Herrn. Sei ein Offizier, sei ein General. Benimm dich wie ein General und nicht wie ein dummer, blöder Krieger, der im Schützengraben liegt und nicht mehr weiter weiß. Oh, du bist ein Befehlshaber. Und nun wollen wir hören alles, Petrus, was du uns zu sagen hast. Und er fing an zu predigen und der Heilige Geist fiel. Und ich sagte, der Heilige Geist wird fallen. Oh, Ramasande, wenn Gott dein Gebet erhört hat. Sei begeistert von Gott heute Abend. Sei begeistert vom Herrn heute Abend. Oh, Ramanda Rabashiri, Rebida Santurikati, Hurana Sandare, Virabushika Rasande, Huntarapashata. Und du hast einen Knecht, hast einen Kollegen, einen Nachbarn, einen Freund, ein Familienmitglied. Und bitte jetzt und sag, Herr, sprich nur ein Wort. Und mein Freund, mein Kollege, mein Nachbar, mein Mann, meine Frau, meine Kinder, mein Sohn, meine Tochter, meine Enkel, die werden gesund. Sprich nur ein Wort, Herr. Shikadaramba, hisurini kalare de city, hintara versa shinti de city. Ora kanta, empfange deine Salbung heute Abend. Empfange deine Salbung. Uramashand und Petrus sagt, was hindert, dass die auch Wasser bekommen. Haparamasandu, die haben den Heiligen Geist bekommen. Und wer den Heiligen Geist bekommt, der bekommt auch Wasser. Halleluja, halleluja, halleluja. Urimashidiribasikalarashanti, deine Opfer. Deine Almosen, deine Gebete sind angekommen. Oh, Mamassia, Ramassana, das darf ich heute Abend einigen von euch zurufen. Deine und eure Gebete sind angekommen. Halleluja. Und einige haben noch Gebete. Und die sind noch nicht fertig mit den Gebeten. Hier ist noch Platz. Hier ist noch Platz. Halleluja. Halleluja. Hier ist noch Platz für deine Gebete. Vielleicht hast du ein Gebet. Und gib's Gott ab und sag Schluss damit. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich hab's Gott abgegeben und ich nehme sie nicht mehr nach Hause. Und dann stehst du vor diesem Kasten und sagst, Probleme, Nöte, Sorgen, Ängste, Krankheit, was es auch immer sei, Belastungen, Angriffe, Attacken, Anfechtungen. Ihr geht nicht mehr mit zu. Der Deckel ist zu. Schluss damit. Aus. Vorbei. Ich nehme euch nicht mit nach Hause. Ich habe keinen Platz für euch zu Hause. Hier im Haus Gottes, da werdet ihr eingekastelt und eingesperrt und eingeschlossen. Und hier bleibt ihr. Und hier bleibt ihr bis in alle Ewigkeit. Weißt du, hier gehören deine Probleme hin. Hier gehören deine Lasten hin. Und lass Gott handeln. Weißt du, dieser Hiskia, ich könnte jetzt noch weitermachen, aber dieser Hiskia geht vor dem Herrn, breitet seinen Brief aus und sagt, lieber Gott, lies. Das hat er wahrscheinlich gar nicht gesagt. Das nur Gott ausgebreitet. Heißt es vor dem Herrn ausgebreitet. Und dann hat der Herr seinen Engel geschickt. Und weißt du, was der Engel gemacht hat? Alles erledigt. 183.000 Assyrer mussten dran glauben. Da ging nur der Herr hat nur einmal durchgepustet. Und die Pest hat sie alle weggerafft. Und der Sennherib, der lief, so schnell er laufen konnte. Und wir haben von der Legende und Überlieferung, als er nach Hause ankam, seine eigenen Söhne haben ihn umgebracht. Die haben gesagt, so ein Versager wollen wir nicht als Vater haben. Zuerst so gelästert. Gott erledigt. Lass Gott dir deine Sachen erledigen. Lass Gott die Sachen erledigen, die du nicht erledigen kannst, die dich zur Verzweiflung, die dich zum Wahnsinn treiben, die dich ruinieren wollen. Lass Gott sie erledigen. Schwester, wir nehmen das Opfer auf und wir bringen auch unser Gebetsanliegen. Und wir bringen beides, Gebete und Almosen, wie der Cornelius getan hat. Und wir bringen sie Gott. Mit der einen Hand unser Gebet, in der anderen Hand unser Almosen. Und unser Gabe, unser Opfer. Niemand geht was an, was du gibst. Aber du gibst es dem Herrn. Huramashikarasan, und komm betend und glaubend. Und dann stell dich an die Wand. Und sag, jetzt kann passieren, was da will. Ich weiß, Gott wird handeln. Ich weiß, Gott wird lösen, diese Sache. Gott wird diese Geschichte in seine Hand nehmen. Und er wird es alles wohl machen. Und ich befehle dem Herrn meine Wege und hoffe auf ihn. Er handelt, er wirkt. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Bring nach vorne. Und komm nach vorne. Shikataramashan, bret in Sprachen weiter. Ich sage euch, das Sprachengebet ist ein Schlüssel. Das Sprachengebet ist ein Schlüssel des Glaubens. Das Sprachengebet ist eine Waffe, die der Teufel nicht angehen kann. Da ist er machtlos. Das ist alles kodiert, alles verschlossen, alles versiegelt. Shikuturinamatandarebikoshetite. Es ist in der Sprache des Geistes. Es ist in der Sprache der Kraft. Uramatasantu. Der himmlische Geheimdienst arbeitet jetzt für dich. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Uramashida Ramasandala Rashandu. Der Himmel löst jetzt dein Anliegen. Der Himmel löst jetzt deine Probleme. Krankheit, vergiss es. Uramasanda, der Herr in dir ist Gesundheit. Du weißt nicht um Rat und du weißt nicht, wie es weitergeht. Der Herr in dir hilft dir. Der Herr in dir. Er ist Herr in der Stadt Davids. Halleluja, Halleluja, ist der Herr in der Stadt Davids. Jesus ist der Herr in deinem Leben. Glory, 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 Glory. Jesus ist der Herr in deinem Haus, in der Stadt Davids. Oh, Jesus ist Herr hier, Nazareth, Kirchstraße 51. Jesus ist Herr in dieser Gemeinde. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Jesus ist Herr. Und sobald der Teufel aufmuckt, sobald er sich meldet, sobald er nur den Kopf hochhebt, oh, sofort kannst du sagen, Satan hinter mir, Satan hinter mir, Satan hinter mir, Satan hinter mir. Oh, du musst dem Teufel die Schranken weisen, der wird freiwillig nicht gehen, der wird nicht gehen. Du musst General werden, du musst ein Cornelius werden, du musst ein Hauptmann werden. Hukaramashata, der Herr sagt, wer an mich glaubt, wird nicht Schwanz, sondern Kopf sein. Du musst Hauptmann werden. Hauptmann Gottes. Hundert Mann hat dieser Cornelius wahrscheinlich befohlen. Oder noch mehr. Er gehörte zu der Besatzungsmacht.
Kukaramashan, du gehörst zu der Besatzungsmacht hier in Deutschland. Du gehörst zu der Besatzungsmacht Gottes heute Abend. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Uramashan, ob du Römer bist oder Jude bist oder sonst was. O Paramashata, du gehörst zu der göttlichen Besatzungsmacht. Du ergreifst die Initiative. Nicht der Kaiser, sondern du. Haramashan, du Christus in dir. Ularabatanda Shitara Sinti. Weißt du, ich spüre, ich muss nicht für jemanden beten jetzt. Du kannst jetzt selber, du kannst selber den Saum seines Kleides berühren. Und du kannst sagen, Herr, ich lass dich nicht. Ich lass dich nicht, Herr Jesus. Ich lass dich nicht. Oh, Glory, Glory, Glory. Herr, du hast diese Bitten gesehen jetzt. Und jetzt ist zu. Jetzt ist zu. Und jetzt lassen wir zu. Und all diese Anliegen, die berühren wir nicht mehr. Wir werden uns mit den toten Werken des Teufels uns nicht mehr schmutzig machen. Habbarashante, wir danken dir, Jesus, jetzt. Oh, dass wir den ganzen Shit dir abgeben dürften. Halleluja, Halleluja. Oh, wir dürften vor dir weinen wie Hiskia. Oh, Ramashanda, Rabarashite. Vielleicht weinst du vor dem Herrn, das schadet gar nichts. Oh, Rabashanda, Rasante. Und du sagst, Gott, ich würde nochmals 15 Jahre leben. Und Gott hört dein Gebet. Und Gott will, dass du dein Leben genießt und noch 15 schöne Jahre hast. Halleluja, Halleluja. Und noch 15 Jahre glücklich bist und das Werk des Herrn vollendest. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Siramahashata, Rasinkala, Rabisinti. Ramasanto, als ich vor Jahren in Jerusalem war, habe mir nicht nehmen lassen. Ich habe kurze Hose angezogen, Taschenlampe eingesteckt und ich bin im Hiskia-Tunnel rein. Und das Hiskia-Tunnel ist was ganz Gewaltiges. Weißt du, ohne große technische Mittel. Von unten angefangen zu bauen und von oben angefangen zu bauen. Und nach etwa 500 Meter trafen sie sich auf der Stelle, exakt genau. Und das ist ein Zeichen, also wo ist Hiskia? Also, weißt du, ohne Radar und ohne Funk und so weiter, exakt genau getroffen. Und genau das ist das Bild für mich, das Gott mir heute Abend gibt. Du kommst von der Seite und der Herr kommt von oben und ihr trefft euch genau in der Mitte. Halleluja. Hiskia-Tunnel. Ich war bis hier im Wasser. Macht nichts. Aber ich habe die Stelle gesehen, wo der Mann, der wollte das fertig machen, treffen sich in der Mitte. Der Herr und ich. Der Herr und ich. Der Herr und du. Halleluja, ihr trefft euch. Und dieser Tunnel ist so versteckt, dass die Assyrer nicht, dass man bis heute nicht die Stelle findet. Man findet, man weiß jetzt mittlerweile, aber die haben damals, es war so verschlüsselt und so zugedeckt, dass niemand finden konnte, wo die Quelle ist. Und das ist die Sionsquelle. Halleluja, vom Vater David. Vom Vater David. Sionsquelle. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass wir uns treffen dürfen. Dass du mich triffst und ich dich treffen kann. Und zwar nicht irgendwo, sondern in mir. In mir. In mir. Du darfst Gott in dir treffen heute Abend. Das ist mir so groß. Ich weiß gar nicht, ich bin eigentlich von meinem Thema ein bisschen abgekommen. Aber Gott will, dass du ihn heute Abend in dir triffst. Halleluja. Und dann ist dein Gebet erhört. Dann sind deine Almosen bei Gott angekommen. Wenn du das nicht tust, bleibst du stumm. Wie der Zacharias. Kannst nicht sagen, es sei denn, du nimmst deine Tafel und schreibst wieder auf. Vielleicht musst du noch irgendetwas aufschreiben, noch was abgeben. Du kannst noch abgeben, solange wir hier in der Gegenwart Gottes sind. Wisst ihr, du kannst auch mir den Brief zuschicken, aber das hat nicht die Wirkung als hier im Hause Gottes. Solange der Heilige Geist da ist, solange der Himmel offen ist, solange der Herr unter uns wirkt, ist eine ganz andere Bedeutung. Du gibst es dem Herrn ab. Du gibst es dem Herrn ab und sagst, Herr, abgegeben. Abgegeben. Abgegeben, meine Probleme, meine Alkoholprobleme, meine Zigarettenprobleme, meine Drogenprobleme, meine Medikamentenprobleme, abgegeben. Meine Sorgen, welche auch immer sein mögen, abgegeben. Welche Sorgen auch sein mögen, abgegeben. Lerne abzugeben. Lerne abzugeben, und zwar dem Herrn abgeben, nicht mir. Hör auf, den Menschen zusammen. Weißt du, es gibt solche Bettler, und Bettler gehen immer wieder, könnt ihr eine milde Gabe haben, bitte eine kleine Spende. Es ist Unsinn, Unsinn. Geh zum Herrn, fang an, bei Gott zu betteln. Fang an, bei Gott zu betteln. Fang an, bei Gott zu bitten. Und er wird geben über Bitten und Verstehen. Halleluja, Halleluja. Er wird geben. Wir haben noch Gebetszeit. Wir beten. Wir sind in der Gegenwart Gottes. Hura bashita ramarasante. Empfange. Empfange, was dein Herz braucht. Du wünschst dir was. Und wünsch dir Unmögliches von Gott. Wünsch dir Unmögliches von Gott. Weißt du, die Uhr 10 Stunden vorausgehen oder 10 Zeichen vorausgehen, das ist halt normal. das ist der Lauf der Dinge, der Gestirne. Aber zurückgehen. Herr, ich möchte noch dort, bevor ich verliebt war, bevor ich den Mann oder die Frau geheiratet habe, bevor meine Ehe kaputt ging, bevor ich alles verloren habe, ich möchte noch einmal so weit zurückgehen. Ich möchte noch einmal Baby sein. Ich möchte noch einmal Baby sein. Ich möchte noch einmal im Kindergarten. Das wäre doch fantastisch, was? Im Kindergarten, Bruder. Gott segne dich. Im Kindergarten. Halleluja. Das wäre doch eine Sache. Aber Gott sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Das ist ein inneres Werden. Eine innere Entwicklung. Das ist Revolution für Seele, Geist und Leib. Deine Seele, dein Geist, dein Leib müssen eine Revolution heute Abend erleben. Hurabashi turizanti. Lika Shantal, dreh die Musik ein bisschen lauter. Halleluja. Halleluja. Lass uns diese himmlische Musik hören. Dieser Bruder Carlos hat es im Gebet bekommen. Und wir preisen mit den Erlösten. Ich sehe ihn heute noch, wie er das spielt. Auf diesem kleinen Keyboard. Halleluja. Und er betet Gott an. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, das ist nicht wichtig, wie die Leute das empfinden. Wie empfindet deine Seele den Herrn jetzt? Halleluja. Ora bisci daramenti catarasciuti. Lasciando de sandi. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Gott sagt, ich will dich füllen. Ich will dich füllen mit meinem Wasser. Und ich will deinen Durst löschen heute Abend. Und ich will deine Bedürfnisse decken. Erwarte was von mir. Und lass dich nicht von Menschen täuschen und bluffen. Erwarte nichts von Menschen. Aber nicht von Ämtern. Aber nicht von Einrichtungen, auch Gemeinden und Kirchen. Erwarte alles von mir, spricht der Herr. Und du wirst mehr als das bekommen, als was du je erträumt hast. Ich habe dein Gebet erhört. Und nicht nur dein, sondern deine Gebete. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Wir sagen zusammen Amen. Amen. Und weißt du, was Amen heißt? So sei es. Und wenn du gebetet hast, dann solltest du immer sagen Amen. Das ist aramäisch, aber du kannst auch deutsch sagen, so sei es. Begründe dein Gebet, besiegle dein Gebet, drück deinen Daumen drauf, deinen Fingerabdruck, so sei es. Amen. So sei es. Anders, was anderes willst du nicht haben, als das, was du gebetet hast. Nicht weniger und nicht mehr. So sei es.